Herzlich willkommen zur 257. Ausgabe von Crop FM Open End heute Abend. Und meine Gäste sind Stefan Franke alias Wingman und Christian Rotz. Und es geht um Remote Viewing. Heute gibt es wieder den CropCom, jenen Live-Chat, der zwar für alles Mögliche verwendet wird, aber vor allem dazu da ist, um während der Sendung Fragen zu stellen. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, www.CropFM.at, mit oder ohne, wie man möchte. Man sieht dann gleich oben den blinkenden CropCom-Button, draufklicken und ich gebe dann die Fragen sehr gerne im zweiten Teil an die beiden Gäste weiter. Und ebenfalls heute möglich ist Skype in. Im zweiten Teil der Sendung dann können sich Hörerinnen und Hörer per Skype direkt in die Sendung einschalten und Fragen stellen. Zu dieser Website gibt es einen Newsletter, den kann man beziehen gratis von der Startseite von CropFM aus. Dort findet man auch einen E-Mail-Link bzw. einfach Mails an cropfm@mur.at. Alle Sendungen erscheinen als Podcast und sind in einem Archiv praktisch vollständig vorhanden. Dort kann man auch mittels Direktlink auf einzelne Archiveinträge verweisen. Wenn man zum Beispiel auf YouTube rauflädt oder so, finde ich, gehört sich das schon. Und ist da auch irgendwie eine interessante Zusatzinformation für die Leute, die das so entdecken. Das Forum betreut von Waladua Unarmed Wingman Eraser. Wingman ist ja übrigens heute auch live zu Gast. Und ja, dort gibt es auch immer wieder sehr Spannendes zu lesen. Das Coverbild ist heute wieder gestaltet von Matthias und ich finde es großartig. Sehr poppig, aber auch sehr aussagekräftig. Das CropFM-Shirt, einige Größen sind zwar schon ausgegangen, aber wird jetzt gerade nachbestellt und findet man auch gleich auf der Startseite rechts oben den Link drauf und natürlich last but not least der CropFM-Spenden-Button gleich am Anfang der Seite. Geld wird verwendet für Serverkosten und all die anderen Dinge. Per PayPal oder als Überweisung ist möglich und an dieser Stelle wie immer ein sehr großes Danke an alle, die die Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Ja, jetzt ist auch offiziell, CropFM wird von Fetsnet gehostet. Der Administrator Gerd Brandner sorgt also für das gute Bild und den konstanten Ton. Wir hatten in den letzten Wochen wieder ein bisschen Probleme, aber wir haben jetzt auch beschlossen, ich habe beschlossen, zusammen mit Fetsnet dann im Juli auf ein neues System zu gehen, das dann wirklich auch ein paar tausend Hörer gleichzeitig aushalten sollte. Das ist wie gesagt für den Juli geplant und das wird natürlich auch nicht ganz billig werden. Und daher hoffe ich, dass vielleicht ein paar, die diese Sendung regelmäßig hören, sie vielleicht mit einer kleinen Spende unterstützen. Und dann werden wir sehen, ab Juli dann CropFM auf einem eigenen Hardware-Server, also auf eigener Hardware gehostet bei Fetsnet, fetsnet.it, der Provider von CropFM. We'll be right back. Der Mobilfunk gilt erstmals offiziell als möglicherweise krebserregend. Lyon, Frankreich, die Internationale Agentur für Krebsforschung, International Agency for Research on Cancer, IARC, der Weltgesundheitsorganisation WHO, hat hochfrequente elektromagnetische Strahlung, wie sie etwa durch Mobilfunkgeräte erzeugt werden, als möglicherweise für Menschen karzinogen, also krebserregend, klassifiziert. Die Beweislage ist stark genug, um die Schlussfolgerung und eine Einstufung des Krebsrisikos durch Mobilfunktelefonie in die Kategorie 2b, möglicherweise krebserregend, zu rechtfertigen. So der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Dr. Jonathan Sammet von der University of Southern California. Zum Thema Mobilfunk gibt es auch einige Sendungen online. Dass die Sache nicht so ganz ungefährlich ist, wie man uns oft weismachen möchte oder wie man es natürlich für den Verkauf gerne hätte, ist eigentlich nicht sehr neu, und es gibt da einige Interviews, auch mit Ingrid Grubauer zum Beispiel, im Archiv zu diesem sehr wichtigen Thema. Das Starchild Project, ein sehr interessantes Projekt von Lloyd Pye, hat nun wirklich Interessantes und absolut Faszinierendes zutage gefördert. DNA proof that the Starchild skull is alien. In 2011, the geneticist working on the Starchild skull discovered that its mitochondrial DNA, the part of the DNA passed only through the maternal line, was radically different from human DNA. The maximum number of mitochondrial DNA differences between all humans is 120. The Starchild skull has between 800 and 1,000. This is a partial result, but it is enough to be definite. The skull's mitochondrial DNA is not human. Wirklich faszinierend, eine großartige Arbeit von Lord Pye und eine höchst interessante Geschichte. The Starchild skull und all diese News, die ich hier vorgelesen habe, finden sich natürlich auf der Startseite von Crop FM im Moment noch, und später dann im Archiv gibt es diesen News-Button, wenn man die Sendung maximiert, links oben, und dann findet man alle Links, die ich behandle, und noch einiges mehr aus den Crop FM News.
From home, baby.
Unter dem Namen Stargate startete die US-Armee in den späten 70ern des vergangenen Jahrhunderts angeblich ein Programm zur Spionage mit Hilfe einer als Remote Viewing bezeichneten bzw. benannten Bewusstseinstechnik. Doch schon zuvor wurden am SRI Versuche mit hochbegabten Medien durchgeführt, die gezeigt haben, dass es im Prinzip funktioniert. Seither wurde Coordinated Remote Viewing von tausenden Praktizierenden weltweit weiterentwickelt, und so ist es heute für jedermann möglich, die Technik über Bücher, DVDs und Seminare zu erlernen. Meine beiden Gäste, Stefan Franke und Christian Roth, sind zwei junge Viewer aus Deutschland, die bereits einiges an Erfahrung sammeln konnten, siehe auch das Video Remote Viewing, der Test. Und es scheint zumindest im Ansatz zu funktionieren, auch bei diesen beiden, die ja noch nicht so lange damit experimentieren. Das ist jedenfalls meiner Meinung nach jenseits von Zufall, was Christian da rausgefunden hat. Und das könnte in einer Zeit, die von Geheimhaltung lebt, ein sehr wichtiges Werkzeug werden, auch Wertzeug vielleicht. Ob es verlässlich genug ist und welche Grenzen es dabei gibt, wenn überhaupt, all das erfahren wir jetzt gleich. Remote Viewing, jetzt gleich auf Crop FM Open End. Ja, meine beiden Gäste, Stefan Franke alias Wingman und Christian Rotz, wie spricht man deinen Nachnamen eigentlich aus, Christian?
Rotz, ich
okay.
Ich gucke, nur eben anders.
Okay, also rotzfrech und remote viewing. Meine beiden Gäste sind schon in der Leitung. Hallo, freut mich sehr, dass ihr den Mut gefasst habt und die Zeit gefunden habt, dass wir heute hier über dieses sehr spannende Thema sprechen können, über das ihr doch einiges an Erfahrung schon gesammelt habt.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Stefan. Hallo Christian. Stefan, du bist ja schon einmal on air gewesen in der Sendung Klarträume und Astralreisen. Da warst du einer der sehr spannenden Skype-Caller. Und heute bist du mein Gast, was mich sehr freut. Wir haben ja schon sehr lange, glaube ich, da immer wieder gemailt und überlegt, dass wir da mal was machen. Stefan, du bist ja auch der Betreiber des Theta Waves Forums.
Ja, ich bin der Admin, also ich mache das zusammen mit einem Bekannten und zusammen betreiben wir das halt.
Okay.
Seit 2006 ungefähr.
Kannst du ein bisschen was erzählen, was da im Theta Waves Forum passiert und was so in deinem Leben bisher passiert ist? Und was hat dich zu diesem Punkt hier heute geführt?
Ja, also das hängt ziemlich mit meinem Werdegang zusammen, was Grenzthemen betrifft. Ich bin, also aktiv interessiere ich mich für Grenzthemen seit Anfang 2004. Das kam durch außerkörperliche Erlebnisse, die ich in entsprechender Literatur wiedererkannt habe. Und dort fing halt dann mein aktives Interesse an. Und dann trifft man halt auf Leute, die sich ähnlich interessieren. Das waren damals noch nicht viele, aber es wurden immer mehr. Und die Community wuchs halt. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, auch eine eigene Community aufzumachen. Das wurde dann Theta Waves.
Und dieses Forum erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit oder was passiert dazu?
Ja, also momentan nicht so viel. Ich denke mal, weil diese Themen, das ist momentan bei vielen Foren zu beobachten, bei Grenzthemen. Irgendwann hat man wohl über alles geredet, aber es erfreut sich durchaus als Nachschlagewerk. Doch, schon mal wieder.
Okay. Und was hat dich eigentlich, wie bist du eigentlich mit Remote Viewing in Berührung gekommen?
Ja, das war folgendermaßen. Das ging 2009 los. Da habe ich jemanden getroffen, der hat mir davon erzählt und hat mich eine Probesession machen lassen. Das ging dann noch bis zur Stufe 3, so eine Anfängersession halt im Remote Viewing. Und da habe ich dann größeres Interesse gezeigt und habe mir Bücher besorgt, Lehrbücher. Und das hat dann eine Weile geruht und Ende 2010 bin ich dann auf Christian getroffen und andere Remote Viewer. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gemeinsam daran gearbeitet und weiter trainiert.
Christian, du betreibst Remote Viewing jetzt schon wie lange?
Seit Anfang 2009 bin ich, glaube ich. Seit Anfang 2009 betreibe ich das.
Seit Anfang 2009 und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich habe mich auch schon seit 2008 habe ich mich auch mit diversen Grenzthemen beschäftigt und bin dann auch über einen Freund, ist glaube ich der normale Weg, eben auch an Remote Viewing gekommen. Er hat dann auch mit mir Stufe 1 bis 3 am Anfang gemacht. Er hat das dann nicht mehr so aktiv publiziert und ich habe das dann für mich noch eben weiterverfolgt, habe mir dann auch die Lehrbücher angeschafft und habe mir das dann erst mit der Zeit selber bewiesen, dass das eben funktioniert und ja, seitdem bin ich eben interessiert daran, das weiter zu betreiben und auch so ein bisschen publik zu machen, dass es sowas gibt.
Dass es sowas gibt und dass es ja offenbar auch funktioniert. Ich habe da ein Video online gestellt, Remote Viewing, der Test, da haben also ein paar, kannst du ein bisschen was über die Entstehung dieses Videos erzählen, das ja doch zeigt, dass das, was du da remote viewst, schon jenseits von Zufall ist und sehr wohl mit dem korreliert, was du viewst. Du bist zwar jetzt noch nicht so völlig, du bist noch kein Ingo Swann noch, aber okay, es ist, finde ich doch, also mich hat es schon sehr beeindruckt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dieses Video entstanden ist und wer das gemacht hat?
Ja gut, wie es scheint, das war mein damaliger Mitbewohner. Den hat das auch so ziemlich fasziniert, was ich dort mache scheinbar. Und er meinte, oh, wir müssen darüber mal ein Filmchen machen, weil er fand das eben gut. Ja gut, am Anfang, da waren die Ergebnisse halt noch ganz brauchbar. Der Leopard, der war ganz gut. Und naja gut, das wurde alles in dem Film besprochen eigentlich schon.
Ja, und jetzt im zweiten Teil dieses Versuchs, wo du dann wirklich versuchst, quasi in die Zukunft zu schauen, das ist ja eine sehr interessante Technik, die er da anwendet, da liegst du eher ein bisschen daneben, aber okay, ich meine, über das können wir dann vielleicht auch noch sprechen, also Raum und Zeit, ob man da beides wirklich quasi unabhängig bzw. beliebig bereisen kann mit dieser Technik. Ihr beide seid also jetzt wild entschlossen, dieses ganze Phänomen, so nenne ich es mal, weiter zu erforschen. Und es wird aber schon seit, ja, also ich sage mal, mindestens Anfang der 70er Jahre, dort sollen also am SRI, Stanford Research Institute, die ersten Versuche gemacht worden. Wenn ich mich recht erinnere, war da Ingo Swann beteiligt.
Aber ja, richtig. Also das begann so etwa ab 1972. Da haben zwei Wissenschaftler, Hal Patoff und Russell Targ, haben am Stanford Research Institute damit angefangen. Und dann kam auch das Medium Ingo Swann dazu. Und Ingo Swann hat auch so die ersten Varianten des Remote Viewing Protokolls entwickelt, soweit ich weiß. Und Remote Viewing sollte halt als Technik dienen, um die natürlichen Psi-Fähigkeiten der Menschen zu erforschen, auszubilden und in einem standardisierten Vorgang nutzen zu können. Also dass quasi jeder Mensch unabhängig von medialer Begabung diese Techniken nutzen kann.
Aber Ingo Swann hat da am Anfang, also wie kam man denn eigentlich überhaupt auf die Idee, dass das funktionieren könnte?
Also es gab verschiedene Experimente schon in der Zeit und die ersten Versuche, die sahen halt so aus, dass sich jemand in faradäischen Käfig gesetzt hat und jemand anders ist an einen anderen Ort der Stadt gefahren und derjenige, der in dem Käfig saß, sollte dann halt beschreiben, wo der sich aufhält. Und dasselbe hat man dann auch in U-Booten gemacht und so, um halt elektromagnetische Felder als Übertragungsmedium auszuschließen und recht einfache Experimente am Anfang. Und irgendwann kam man dann halt auf die Idee, das könnte man zum Beispiel für Spionagezwecke nutzen. Das war ja mitten im Kalten Krieg. Und dann haben sich auch die CIA und NSA dafür interessiert. Und dann wurde die erste militärische Remote-Viewing-Einheit gegründet, und zwar in Fort Meade. Da waren dann Leute wie Pat Price, Joseph McMoneagle und andere dran beteiligt. Und die hatten dann auch schon ihre ersten Erfolge zu verbuchen.
Es gibt auch einen recht lustigen Film, The Man Who Stared at Goats, wiederum auf ist wirklich das Buch, finde ich, noch besser, John Ronson, gleichnamiges Buch, The Man Who Stared at Goats, Männer, die Ziegen anstarren und in dem Fall versuchen sie dazu zu bringen, tot umzufallen. Aber dieses First Earth Battalion hat ja da einiges in Planung gehabt, das wollte quasi die Kriegsführung revolutionieren. Ed Dames war da ja auch ein Teil davon.
Genau.
Und diese Geschichte, ich meine, wenn man die zum ersten Mal hört, klingt der ja ziemlich wahnsinnig eigentlich, dass das Militär Medien einstellt und medial oder Bewusstseinstechniken versucht einzusetzen, um Intelligence, um Spionage zu betreiben. Sind diese Dinge eigentlich schon über Freedom of Information Act oder gibt es da eigentlich auch offizielle Dokumentation und offizielle Bestätigung, dass zum Beispiel Project Stargate tatsächlich durchgeführt wurde?
Also das Project Stargate, das wurde durch diesen Freedom of Information Act offengelegt, und zwar im Jahre 1995. Allerdings gab es schon vorher, also war vorher schon bekannt, dass es dieses Remote Viewing gibt. Es war halt nur so, dass die Ergebnisse noch geheim gehalten waren. Und der Großteil von Stargate ist, soweit ich weiß, auch heute noch geheim gehalten. Also es kam damals eine Studie raus, hauptsächlich von Skeptikern. Die haben das Remote Viewing, was im Projekt Stargate betrieben wurde, eigentlich für ineffektiv erklärt. Und deshalb wurde das Projekt offiziell eingestellt. Aber man vermutet halt, dass das nur, dass es eigentlich nur eine Deckstudie war, um dann weitermachen zu können, ohne öffentliches Interesse.
Und was ist dann weiter passiert? Wer war also beteiligt und was war eigentlich dann das Ziel dieser ganzen Operation?
Also es ging dann weiter, dass es halt auch in den öffentlichen Sektor kam. Ab 1990 ungefähr haben sich einige Ex-Remote-Viewer dieser Einheiten in der freien Wirtschaft selbstständig gemacht. Zum Beispiel Ed Dames mit der Firma C-Tech. Und dort wurde das dann für verschiedene Zwecke schon angeboten. Ja, und im Jahre 96 kam das dann nach Deutschland, auch durch Ed Dames, soweit ich weiß, das Technical Remote Viewing Protokoll. Und seit 1997 wurde dann auch in Deutschland ausgebildet.
Es gab dann in den 90ern, ich glaube Mitte der 90er, gab es ja auch eine Fernsehdokumentation, in der Ed Dames relativ offen eigentlich über diese ganzen Dinge gesprochen hat.
Ja, also mir fällt da gerade nur Dimension Psi ein, war so Anfang der 2000er, da kommt er auch vor. Also wenn das die jetzt ist, die du meinst.
Psi-Agenten des Pentagon.
Ja, genau, die kenne ich auch. Die wird
ja
das sein.
Ja, ja, also ich erinnere mich da irgendwann Mitte der 90er war da plötzlich im Fernsehen ein Ed Dames zu sehen. Ich kannte ihn schon vorher aus Coast to Coast. Dort nennt man ihn ja Dr. Doom. Wisst ihr warum?
Ja, er muss schon einige Vorhersagen gemacht haben, dass die Welt untergeht, und es ist bisher nicht eingetroffen, wie wir sehen.
Genau. Ja. Aber dieses Team von Remote Viewern muss ja auch korrekte Vorhersagen getroffen haben, denn da sind ja, glaube ich, insgesamt 20 Millionen Dollar reingeflossen in dieses Programm. Ja. Wobei, da muss man dazu sagen, 20 Millionen klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber man braucht dazu ja nur einen Bleistift und ein Stück Papier. Das heißt also, das war insofern schon ein recht langes und großes Programm, glaube ich.
Also im Wesentlichen braucht man nur einen Stift und jede Menge Papier und Viewer und Monitore halt. Und Leute, die die Target-Aufgaben erstellen, also das, was geviewt werden soll. Und aber so vom eigentlichen Aufwand her ist es nicht sehr teuer. Und ja, da haben die halt schon eine ganze Menge reingesteckt, 20 Millionen. Und es gab halt auch schon Ende der 70er Jahre Erfolge. Beispielsweise wurde von Joseph McMonagle ein geheimes Atom-U-Boot der Sowjets geviewt. Und zwar von der Typhoon-Klasse, das ist, glaube ich, bis heute auch noch das größte Atom-U-Boot der Welt. Und er hat halt nur die Geokoordinaten bekommen als Target und konnte aber anhand dessen nicht sehen, dass dort ein U-Boot ist, weil auf Landkarten war dort sowieso keine Werft eingezeichnet. Und das Besondere war noch, diese U-Boot-Werft, die war noch über 100 Kilometer von der Küste entfernt, und erst hinterher wurde ein Kanal gegraben, um das U-Boot quasi ins Meer zu lassen. Und er hat halt diese U-Boot-Werft beschrieben, wie das U-Boot da drin zusammengebaut wird und all die Details. Und die Ingenieure haben dann, also bei den Geheimdiensten, die Ingenieure haben gesagt, das kann gar nicht sein, das muss falsch sein, weil sowas kann man gar nicht bauen, das wird halt in der Tiefe zerquetscht. Und aber so ungefähr 2 Jahre, glaube ich, später stellte sich dann durch Geheimdienstinformationen raus, dass das alles richtig war, was er da geviewt hat. Also, dass sie tatsächlich dieses U-Boot bauen konnten und dass das dann auch bekannt wurde. Das war so einer der ersten markanten Erfolge dieses Programms.
Neben diesen ja, verständlicherweise Targets, die also das Militär interessieren, also fremde oder in dem Fall russische Militärtechnologie, haben die Viewer sich aber auch für ganz andere Dinge interessiert.
Oder? Ja, zum Beispiel gab es da diesen Fall mit der Geiselnahme im Iran. Da wollte man halt herausfinden, wer die Geiseln waren. Weil es war eine gewisse Anzahl an Amerikanern dort im Land und man hat halt dadurch herausfinden können, welche davon als Geiseln genommen wurden und ja auch über den Verlauf dieser Geiselnahme. Es war auch ein recht spektakulärer Fall, weil dort wurde unter anderem eine Geisel dann aus gesundheitlichen Gründen aus der Geiselnahme entlassen. Und das haben die Remote-Viewer halt schon vorhergesehen. Und ja, dadurch konnte dann halt schon, konnten Vorbereitungen getroffen werden. Auch medizinisch schon. War einer dieser Fälle.
Nun, wenn das aber offenbar so gut funktioniert, warum hat man dann eigentlich bis zum Jahr 2011 gebraucht, um Bin Laden zu fangen? Ja, wenn das jetzt wirklich alles so abgelaufen ist, ja,
gehen wir mal.
So
abgelaufen, ja.
Aber
das ist halt die Frage. Also es gab ja die Geschichte mit Saddam Hussein, der dann quasi aus dem Erdloch gezogen wurde. Wir erinnern uns ja alle. Und in dem Fall war es halt so, ja, das kann man sich fast eigentlich nur durch Remote-Viewing erklären, weil es kam ja auch immer in den Nachrichten, man hatte ihn immer knapp verfehlt. Also die haben ihn ja wochenlang gejagt und die haben dann immer nur Verstecke gefunden, die er gerade verlassen hatte. Und dann haben sie ihn halt hinterher aus diesem Erdloch gezogen. Und ja, das können sich manche Viewer halt nur durch Remote-Viewing erklären, dass sie ihn so gefunden haben. Es gibt allerdings auch anderslautende Aussagen, zum Beispiel, dass er schon kurz nach dem Beginn des zweiten Irakkrieges, ich glaube 2 Wochen später oder so, schon getötet wurde. Das wirft natürlich wieder ganz andere Theorien auf, zum Beispiel, ob es ein Doppelgänger war oder so.
Ja, aber das ist natürlich dann immer so die Frage, die sich sehr viele stellen. Ich meine, wenn man da tatsächlich unbekannte Targets einfach orten kann oder zumindest sehen kann, wo sich die befinden. Mhm. Beziehungsweise, wie funktioniert denn das genau? Ihr habt jetzt mehrere Begriffe genannt, also neben Remote Viewing gibt es das Coordinated Remote Viewing und das Technical Remote Viewing. Könntet ihr da mal ein bisschen erklären, was diese ganzen Begriffe bedeuten und in weiterer Folge dann, wie so eine Session abläuft?
Ja, also das sind halt 2 verschiedene Protokollarten. Das Coordinated Remote Viewing ist, glaube ich, etwas neuer. Und es geht im Grunde darum, man bekommt einen Satz Koordinaten. Das ist heutzutage eine reine Zufallszahl. Also eine Zahl, die kann man sich ausdenken oder per Zufallsgenerator erzeugen lassen. Und die wird dann quasi auf das Target geschrieben. Also im einfachsten Fall, man nimmt ein Bild, steckt das in einen Umschlag, schreibt die Koordinaten drauf und das ist dann so eine Art Prägung. Also damit nimmt der Remote Viewer Kontakt zu dem Target auf, und aber die Zahl an sich bedeutet nichts. So, ist also nur eine Art Adresse, kann man sagen. Und auf diese Koordinaten wird dann halt das Protokoll gestartet mit einer sogenannten Signallinie. Und diese wird dann dekodiert, also da werden erste Eindrücke herausgeschrieben, zum Beispiel Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Temperaturen, Geräusche, Dimensionen, ästhetische Impressionen. Und im Laufe der Session und der verschiedenen Stufen wird das immer weiter detailliert ausgeführt. Dann kommen halt später so Aspekte wie Fremdemotionen am Target, also von Personen, die dort vor Ort sind, anfassbare Dinge, immaterielle Aspekte. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Freiheitsstatue als Target hätte, wäre ein immaterieller Aspekt, ist ein nationales Symbol oder nationales Denkmal oder sowas. Und assoziative Überlagerungen gibt es auch noch. Das bedeutet, da versucht der Verstand, sich während der Session aus den reinkommenden Daten schon ein Bild zusammenzubasteln, was natürlich in der Regel falsch ist, weil der Verstand versucht, krampfhaft die Führung zu übernehmen und die Daten zu interpretieren. Und diese schreibt man dann quasi an der Seite raus, und damit einem diese nicht mehr behindern. Also diese AOLs.
Okay.
Genau. Und das ist, das geht dann so weiter bis in Stufe 6. Das ist dann freies Umherbewegen am Target, kann man sagen. Also freie Bewegung. Da werden die Details richtig vertieft. Da gibt es dann relationale Diagramme, also wo Zusammenhänge und Eigenschaften von Teilaspekten des Targets ermittelt werden. Da gibt es dann Mapping, also dass man quasi regelrecht Karten von dem Target zeichnen kann, wo sich einzelne Objekte befinden und so weiter. Dann gibt es Timeline, also dass man eine Zeitlinie zeichnet, wo man Zeiträume bestimmen kann, die man wissen möchte. Ereignislinien, dann gibt es Personenwahrnehmung, sodass man die Gefühle einer Person beschreiben kann und ja bis hin, wie die Person aussieht im Groben. Ja, und es gibt da sehr viele Werkzeuge und das wird auch weiterentwickelt.
Also das Interessante ist hier schon irgendwie, dass also Coordinated Remote Viewing zum Beispiel, da man braucht irgendwo einen Ankerpunkt quasi für das Bewusstsein und egal wie man den dann herstellt, und das sind dann wahrscheinlich auch die verschiedenen Techniken oder ein Unterscheidungsmerkmal, das Bewusstsein kann sich dann auf dieses Objekt, auf diesen Ort einlassen und kann dann darüber Aussage treffen. Und Christian, damit wir dich auch ein bisschen ins Gespräch holen, was ich jetzt auch sehr interessant finde, auch bei diesen verschiedenen Abstufungen, ist ja, also Remote Viewing, man darf sich das jetzt nicht so, also Fernwahrnehmung ist offenbar nicht dasselbe wie Fernsehen.
Nein.
Denn Wahrnehmung beinhaltet eben auch andere Wahrnehmungen als nur optische. Kannst du ein bisschen beschreiben, also Wingman hat das eh schon begonnen, Stefan, aber kannst du ein bisschen mehr beschreiben, welche Aspekte dieses Ortes man tatsächlich wahrnehmen oder spüren kann?
Ja, ich gehe nochmal zurück zur Protokollerklärung. Also wir haben ja die linke Gehirnhälfte und die rechte. Das Protokoll wurde so geschaffen, dass die linke Gehirnhälfte etwas runtergefahren wird, die logische Gehirnhälfte, die analytische, die strategische Gehirnhälfte eben. Und die rechte Gehirnhälfte, die kommt ein bisschen in den Vordergrund, die ist für Kreativität, Intuition, Empathie und so weiter. Mit der scheinen wir diese Daten zu empfangen. Das ist dann in der Stufe 1, geht das dann los mit Farben und Oberflächen. In der Stufe 2 kommen dann Geräusche, Geschmäcker, Temperaturen und so weiter hinzu. In der Stufe 3 fängt man an, eine kleine Skizze vom Ziel zu zeichnen. Das kann irgendwas sein. Das kann ein Foto sein, eine Person oder ein Geschehen, irgendwas. Dort tauchen dann schon, also für mich wird das dann sichtbar auf dem Blatt, auf dem Protokoll selbst. Wie das für andere ist, weiß ich nicht. Also ich sage immer, ich sehe diese Dinge vor meinem geistigen Auge und andere sagen immer, sie sehen nichts. Sie fühlen das irgendwie. In der Stufe 4 kommen dann hinzu wie Fremdemotionen oder eigene Emotionen auch noch und Ideen, Konzepte, Möglichkeiten vor Ort. Im Grunde kann man sagen, in Stufe 1 geht es mit Farben los und diese Situation, die baut sich immer weiter und immer stärker auf, je höher man in Stufen kommt. Also am Anfang kann das sein weiß, glatt, grau. Und in der Stufe 6 hat man dann ein verschwundenes Flugzeug oder irgendwas anderes, je nachdem, was dabei rauskommt.
Okay. Das heißt, zum einen natürlich ist es jetzt vor allem in den unteren Stufen weniger aussagekräftig, als wenn man einfach ein Bild davon sehen würde, obwohl du sagst, dass du das eher optisch wahrnimmst. Aber je weiter man dann raufkommt und sich da durcharbeitet, quasi durch diese verschiedenen Wahrnehmungsstufen, desto mehr kann man eigentlich von diesem Objekt oder diesem Ort erfassen. Und das geht dann ja doch weit über die Dinge hinaus, die auf einem Bild erfassbar sind. Also du sagst, in diesem Beispiel auch, in dem Film, den ihr da gemacht habt, da beschreibst du zum Beispiel, dass es, glaube ich, weich ist der Boden. Oder du beschreibst jedenfalls Dinge, die jetzt eindeutig nicht so aus dem Bild klar sind. Du beschreibst, glaube ich, auch die Atmosphäre und so weiter dort.
Ja, die Umgebung, ja.
Die Umgebung. Was natürlich sehr interessant ist, also im Prinzip, also selbst wenn dieses Foto dann zum Beispiel, oder wenn, ein Foto kann ja eigentlich gefaked oder manipuliert sein, aber wenn du quasi mit dieser bestimmten Wahrnehmungstechnik da reingehst, dann kann man dich eigentlich kaum in das Licht führen, ne? Wenn du wirklich gut bist, sag ich jetzt mal.
Ja, da haben wir schon versucht, so einige UFOs zu analysieren, ob es nun fake ist oder ob es real ist.
Ja, ich meine, da kommen wir natürlich jetzt, und wir wollen auf das heute eh noch zu sprechen kommen, ne? Zum Beispiel jemand fragt, da gibt es eine Basis am Mars und lauter solche Dinge. Das ist natürlich ein sehr interessantes Target, oder das sind natürlich sehr interessante Targets. Ihr nennt das, glaube ich, Mystery Targets. Ja?
Genau.
Ja. Die wurden von den Mannen des Pentagons aber auch ziemlich bearbeitet, oder?
Ja, teilweise schon. Vor allem von Ed Dames. Der hat da sehr viel gemacht in Richtung UFO-Targets. Und ein Beispiel wäre Ingo Swann. Der hat, bevor die Voyager-Sonden am Jupiter vorbeikamen damals, hat er am Jupiter schon ein Ringsystem beschrieben. Aber das wusste man vorher nicht, weil man kann es ja von der Erde aus nicht sehen. Das ist ja ein ganz dünnes Ringsystem am Jupiter. Und erst die Voyager-Sonde, die dann später vorbeigeflogen ist, hat dann halt nachgewiesen, dass der Jupiter tatsächlich so ein dünnes Ringsystem hat.
Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Fall, weil das eine Information war, die nachträglich verifizierbar war.
Genau, das ist halt die Tücke an solchen Mystery-Targets. Manches kann man nicht verifizieren. Zum Beispiel irgendein UFO-Foto, das Ding ist ja weg, das ist ja weggeflogen und man kann jetzt nicht fragen, ja, lass mich mal in euer UFO schauen oder so. Und das Einzige, was man dort hat, sind dann eigentlich nur Indizien, nämlich wenn viele Viewer an diesem Target arbeiten und übereinstimmende Session-Ergebnisse herauskommen.
Ich muss da kurz eine Frage aus dem Chat stellen, die ich irgendwie interessant finde und mit der ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann. Kann man mit Remote Viewing hinter die Gantenbrink-Tür sehen?
Gantenbrink-Tür?
Sagt euch das auch nicht für, oder?
Nee, mir jetzt momentan nicht.
Okay.
Das klingt nämlich interessant. Ich habe schon mal gehört vom Namen her, aber ich kann es gerade genau zuordnen.
Die Gantenbrink-Tür.
Also, ja. Wenn es jetzt nur eine Tür ist, dann ja. Also man kann durch Raum und Zeit, also es ist unbegrenzt, man kann überall hingucken.
Aha.
Jetzt weiß ich nicht, was mit dieser Tür an sich gemeint ist.
Naja, ist wahrscheinlich eher metaphorisch gemeint, die Gantenbrink-Tür. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas wie die Podolsky-Rosenbrücke. Ist auch keine Brücke. Aber ich weiß es eben nicht. Vielleicht führt der Hörer das doch noch näher aus, was er damit meint. Also diese Remote-Viewing-Targets sind also beliebig wählbar. Jetzt ein anderer Hörer hat auch gefragt, oder war es vielleicht dasselbe, Area 51 zum Beispiel. Ich meine, es ist natürlich schon so, wenn es also wirklich diese Technik gibt und wenn wir quasi überall uns hinbewegen können, dann könnten wir all diese Geheimnisse und Mysterien, die uns da plagen oder faszinieren, lösen, oder?
Ja, also theoretisch setzt da nur die Vorstellungskraft Grenzen. Es gibt allerdings auch einige praktische Begrenzungen. Zum Beispiel eine beliebte Frage ist halt nach den Lottozahlen. Dass man die Lottozahlen viewen soll. Und da haben wir das Problem, dass Zahlen halt ein abstraktes menschliches Konstrukt sind und Zahlen an sich kann man nicht viewen. Das funktioniert nicht. Man kann allerdings einen Umweg schaffen und zwar durch Assoziationen. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, wenn die Zahl 1 vorkommt, dem ordne ich jetzt ein bestimmtes Bild zu, sagen wir einen Baum. Wenn die Zahl 2 kommt, dann habe ich ein Bild von einem Auto und so weiter. Mhm. Kann man halt assoziative Methode anwenden. Aber das hat auch einige Tücken. Also da kommt man dann schon auf Phänomene, die man wahrscheinlich aus der Quantenphysik kennt. Das heißt, dass man nicht nur Informationen abruft, sondern das Target offenbar auch beeinflusst. Wobei das allerdings eigentlich so ein Streitpunkt ist in der Remote-Viewer-Szene. Also manche sagen, dass man beim Remote-Viewing nur Informationen herunterlädt, aus dem Universum. Und andere sagen, dass man halt in Interaktion tritt mit den Targets.
Naja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich nur zu sprechen kommen möchte auch. Rudolf Gantenbrink, Pyramide, Tunnel, also es handelt sich da offenbar um eine tatsächliche Tür, kein theoretisches physikalisches Konstrukt und es ist in einer Pyramide im Seelenschacht. Er schreibt aber nicht genau, in welcher.
Das war doch, wo dieser Roboter damals diese Tür ein Loch gebohrt hat und wo eine Kamera durchgeschoben wurde.
Ah, ja, okay, ja, stimmt. Also es ist eine tatsächliche Tür und die Antwort habt ihr ja schon gegeben, wenn es eine richtige Tür ist, kann man dahinter blicken.
Kann man, ja.
Mhm. Die Frage ist natürlich nur, wie genau, also du hast ja vorher das Beispiel genannt, dass man bestimmten Ereignissen bestimmte Bilder zuweisen kann, und im zweiten Teil dieses Films, den der Christian erstellt hat mit seinem Freund, der zeigt ja auch die Tücke dessen dann. Also sobald man bestimmte Ereignisse zum Beispiel, also der eine Verein gewinnt das Fußballmatch oder der andere, und dann, je nachdem welches Bild dann kommt, also der Monitor in dem Fall, der Beaufsichtiger oder der den Test durchführt, der weist Bilder den verschiedenen möglichen Ausgängen, zum Beispiel eines Fußballspiels, zu. Und der Remote Viewer versucht dann quasi das Ergebnis so zu bestimmen über welches Bild er da empfängt. Ja, also beispielsweise, ja. Team A gewinnt, ist eine Blume, Team B gewinnt, ist ein Hammer, und wenn er dann eine Blume sieht, dann ist es eben Team A und umgekehrt.
Ja, die Methode ist noch nicht so ganz ausgereift, da bin ich auch seitdem im Jahr am Forschen und bin auch schon einige Male verzweifelt.
Mhm. Ja, und da sieht man, da wird es dann auch schon ein bisschen wackelig, also in dem Test, wobei schon ein, zwei Fälle, da findest du schon was Interessantes raus, aber in einem hast du, glaube ich, sogar das Richtige rausgefunden, aber gut, man hat ja nur drei Möglichkeiten, inklusive Unentschieden, und dann.
Ja, also es kommen dann auch Faktoren hinzu, zum Beispiel, dass sich die einzelnen Bilder untereinander vermischen, und da muss man halt anfangen auszuwerten, von welchem Bild sind denn jetzt die meisten Aspekte drin. Und aber das ist dann einer dieser schwierigen Faktoren, und manchmal scheinen sich die Bilder dann auch zu spiegeln. Also es scheinen da tatsächlich irgendwelche Quanteneffekte, also Dinge, die man aus der Quantenphysik kennt, scheinen da halt einen Einfluss zu haben.
Ja, auch wenn man ich nehme mal an, dass die Quantenphysik, ich meine, obwohl das wahrscheinlich auch keine perfekte Beschreibung dieser Realität ist, aber ich nehme an, dass viele Effekte aus der Quantenphysik da auftreten. Das ist so meine laienhafte Vermutung.
Ja, und auch wenn man, ich sage mal, zeitlich versetzte Targets hat, also die Zukunft viewt oder paradoxe Sachen macht, also ist alles Vorstellbare möglich, aber dann treten halt auch sehr paradoxe Effekte auf. Zum Beispiel kann man theoretisch ein Target viewen, was man noch gar nicht in der Gegenwart erstellt hat. Also man macht eine Session, das kann, glaube ich, Christian am besten erklären.
Christian. Mein Target in der Zukunft viewen.
Ja.
So, ja. Ja gut, das ist aber auch nicht so eine tolle Methode für Sportwetten zum Beispiel. Also man macht einfach eine Session auf das nächste Target. Und jemand anderes oder man selbst erstellt dann irgendwann ja dieses Target, das man geviewt hat. Also mehr ist es eigentlich nicht.
Genau, aber es existiert noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man es viewt. Aber dennoch ruft man quasi schon die Daten ab, bevor man es überhaupt erstellt hat.
Jetzt verstehe ich genau, was ihr meint. Welches Target jetzt? Also jetzt, you lost me.
Genau, das ist die Paradoxie dabei. Also da gab es doch dieses Beispiel, man viewt quasi etwas aus der Zukunft, erhält auch schon in der Gegenwart Daten davon, was man aber noch gar nicht erstellt hat. Also ein Ereignis, das noch gar nicht eingetreten ist und was man selbst noch gar nicht bewerkstelligt hat.
Na gut, aber man muss halt, okay, wie in dem Film zum Beispiel, in dem Christian versucht, den Ausgang eines Fußballspiels zu remote viewen, oder? Das wäre so ein Beispiel, oder nicht?
Genau, obwohl das nochmal eine andere Methode ist. Aha. Aber ist alles sehr verwirrend. Also das hat auch eine Weile gedauert, bis er mir das erklärt hat.
Okay, aber erklär es vielleicht noch einmal. Lass Christian das nochmal erklären.
Ja, also ich versuche es mal so ganz blöd zu erklären, als wenn ich damit mit der Methode eine Sportwette viewen würde. Ich glaube, das versteht doch sowieso keiner auf Anhieb. Also am Anfang mache ich eine Session auf das Bild, das ich nach einem Sportereignis auswähle. Und anhand des Sportereignisses entscheide ich mich für ein Bild. Jetzt weiß ich in der Gegenwart schon, welches Bild ich in der Zukunft auswählen werde. Und wüsste dann, welches Sportereignis dann eintrifft.
Das ist zu, ist unglaublich verwirrend.
Okay. Das heißt, du remote viewst ein Bild, das du aufgrund deines Sportereignisses auswählst? Was heißt das, du wählst ein Bild aufgrund eines Sportereignisses aus?
Ja, irgendwann in der Zukunft suche ich mir einen Tennisspieler raus, beziehungsweise den habe ich schon rausgesucht. Und meine Absicht ist ganz einfach, wenn der Spieler gewinnt, dann suche ich mir ein Bild mit einem gelben VW-Käfer raus. Wenn er verliert, dann suche ich mir meinetwegen einen Eiswölfe raus als Bild. Und anhand der Session, die ich ja in der Vergangenheit gemacht habe, sehe ich ja, welches Bild ich mir raussuchen werde.
Und wie suchst du das raus? Ziehst du das aus einem Stapel oder was?
Ja, die Bilder habe ich dann eigentlich schon vor mir liegen, weil ich ja geviewt habe.
Aha. Ja, und was weißt du dann? Ich meine, du remote-viewst ein paar Monate vorher, du wirst vor oder nach dem Spiel ein bestimmtes Bild rausziehen.
Rausziehen tue ich es vorher, nur die Absicht, die habe ich erst hinter dem Spiel.
Ja, aber gut, du hast die Absicht wahrscheinlich dann. Hast du die Absicht?
Das geht alles weit.
Ja, weil ich, was ich nicht ganz verstehe, ist, ja. Hast du die Absicht dann nicht nur deshalb, weil du das vorher schon geremote-viewt hast und dir dann denkst, ich muss jetzt dieses Bild quasi auswählen? Weil es
kommt wieder so ein Paradoxum zustande. Das ist wieder so tückenreich.
Okay.
Genau, das ist ja das Interessante daran. Also, es entsteht tatsächlich eine Paradoxie. Aber es funktioniert trotzdem. Das heißt, man kann schon in der Gegenwart Daten von etwas bekommen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Und wenn man die eigene Entscheidung verändert, also sage ich mal, jetzt entscheidet, dass man kein Target darauf macht, dann hat man quasi die Zukunft verändert.
Naja gut, ich verändere die Zukunft ja in jeder Sekunde, indem ich mich so oder so entscheide, oder entscheide ich mich nur so oder so, weil die Zukunft schon festgeschrieben ist. Ich meine, da beginnen sich die Gehirnwindungen ein bisschen zu kräuseln. Aber okay, bleiben wir vielleicht doch einmal bei den, unter Anführungszeichen, einfachen Dingen, nämlich Mann, Feud, Objekt oder Ort, der weit weg ist. Denn damit allein kann man ja schon sehr viel anfangen. Genau. Kann man zum Beispiel, ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, kann man auch einen Ort in der Zukunft sehen? Das heißt, wie dieser Ort in der Zukunft aussieht?
Ja, kann man, allerdings unter Vorbehalt, weil die Zukunft scheint auch veränderlich zu sein. Also es scheint ein aktiver Prozess zu sein. Es gibt offenbar festgesetzte, starke Ereignisse, aber die Zukunft ist auch in so einer Art Fluss. Das heißt, das, was man sieht, das muss nicht zwangsläufig eintreffen, aber man kann eine Tendenz führen, sage ich mal.
Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn man einen Ort in der Zukunft viewt und es dann nicht ganz eintrifft, dann kann es auch einfach sein, dass man falsch geviewt hat.
Das natürlich auch, ja.
Okay, also aber unter der Voraussetzung, und das kann man natürlich schwer beweisen, dass man richtig geviewt hat, kann es auch sein, dass quasi du zu dem Moment eine Zukunft siehst, die aber dann, wenn die Zeit gekommen ist, eben anders aussieht.
Ja, also das wirft dann natürlich Fragen über parallele Zeitlinien und so weiter auf. Und was natürlich wichtig ist, wenn man es ganz korrekt machen will, dann sollte man halt mehrere Viewer drauf viewen lassen. Die viewen das natürlich alle blind, also die wissen nicht, was sie viewen. Und wenn man dann die Ergebnisse vergleicht und man hat Übereinstimmungen, dann ist das halt ein gutes Indiz. Aber das ist halt die Tücke an Zukunftstargets, dass die Zukunft offenbar fließend ist.
Ja, ja.
Also man kann zum Beispiel wirtschaftliche Tendenzen viewen, soll ziemlich gut gehen, aber es ist halt in diesen Zeitgeschichten immer teils eine paradoxe Sache, teils eine fließende Sache.
Okay. Und man kann natürlich auch in die Vergangenheit blicken?
Ja, also es gibt keine Begrenzungen für Raum und Zeit beim Remote Viewing. Also die Entfernung spielt keine Rolle und die zeitliche Komponente spielt auch keine Rolle.
Und man
kann zum Beispiel,
ja?
Man kann zum Beispiel sagen, als Target-Aufgabe Stonehenge 5000 vor Christus oder so, falls es da schon gestanden hat. Sonst würde man wahrscheinlich eine leere Wiese vorfinden oder sowas. Und man kann es aber auch ohne Zeitangaben, zum Beispiel kann man sagen, die Cheops-Pyramide in Gizeh zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Das wäre auch so eine Aufgabe.
Man kann aber dann nicht während dieser Session herausfinden, wann die fertiggestellt wurde, oder?
Man kann eine Timeline drauf machen, also eine Zeitlinie. Das ist aber natürlich nicht aufs Datum genau. Also zumindest nicht bei solchen Zeiträumen. Also man kann das ungefähr eingrenzen. Man kann jetzt sagen, ich mache mir einen Zeitraum von vielleicht 10.000 vor Christus bis zu der Zeit, wo sie offiziell fertiggestellt worden sein soll, und dann könnte man das auch einbauen. Also als zusätzliche Untersuchung.
Aber wie ich das verstanden habe, muss man sich da immer an konkreten Ereignissen, die davor oder danach passiert sind, orientieren. Und dann entweder weiß man, wann dieses Ereignis war, oder man wartet halt, bis es eintritt und weiß dann, dass dieses andere Ereignis kurz danach ist.
Unter anderem, also man kann jetzt natürlich sagen, also die Fertigstellung der Pyramide, die hat es ja gegeben, muss ja irgendwann fertiggestellt worden sein, und dass man halt diesen Zeitpunkt nimmt, und dann kann man halt auch in der Session noch sagen, gehe jetzt 500 Jahre zurück oder ähnlich. Also das kann man dann frei formulieren in der Stufe 6 und dort entsprechende Untersuchungen dann vornehmen.
Mhm. Und so kann man dann irgendwie die Zeit, in der das dann wirklich passiert ist, eingrenzen.
Genau.
Naja, hochinteressant, man kann ja nicht nur Koordinaten remote viewen, sondern auch Konzepte.
Ja, also die Koordinaten, die sind halt eine Hilfestellung, aber theoretisch geht es auch ohne. Allerdings eine gute Hilfestellung. Ich habe schon mal beides probiert. Es ging auch mal ohne, aber mit Koordinaten scheint man irgendwie einen besseren Kontakt zu haben. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob das generell so ist. Und ja, man kann Konzepte viewen, man kann natürlich materielle Dinge beschreiben. Das spielt ja dann alles zusammen, wenn alle Stufen komplett sind, alle Stufen zusammengeführt sind.
Ich meine, Ed Dames, den ich ja sehr oft auch mit Art Bell zusammen auf Coast to Coast gehört habe und der mir manchmal wirklich eine Heidenangst eingeflößt hat. Das war ein bisschen so Gruselsendung-mäßig. Aber der hat ja auch quasi dieses nächste große Ereignis der Menschheit geviewt, so quasi diese Zäsur, von der alle immer so reden. Und ihr wisst wahrscheinlich, was ich hinaus möchte, er kam da ja auf den Killshot.
Ja, und da muss man halt aufpassen. Da kommt es nämlich auf die Target-Formulierung an und wahrscheinlich auch auf die Intention des Target-Erstellers, also derjenige, der dem Viewer die Aufgabe zuteilt. Und wenn man jetzt formuliert, die nächste globale Katastrophe, und es gibt keine globale Katastrophe, also zumindest in einem näheren Zeitraum, dann kann es halt passieren, dass man das trotzdem viewt. Oder mal anders ausgedrückt, ich kann auch jemanden viewen lassen, dass ein Flugzeug in den Kölner Dom stürzt, auch wenn das nie passieren wird. Sprich, wenn die Target-Formulierung falsch ist, kann man durchaus auch Dinge viewen, die zumindest in unserer Realität nicht passieren.
Naja, aber in dem Fall hat er, und ich erinnere mich, Ende der 90er Jahre, zum ersten Mal, glaube ich, von diesen Dingen zu sprechen begonnen. Und er beschreibt ein Szenario, das unter anderem auch von Leuten wie Dieter Bröers zum Beispiel, Wissenschaftlern wie Dieter Bröers und im Prinzip der NASA selbst jetzt auch beschrieben wird, nämlich sehr hohe Sonnenaktivität, und wir laufen Gefahr, in den nächsten 2 Jahren von so einer Ladung getroffen zu werden. Ja, natürlich auch interessant, dass das genau jetzt mit dem ominösen Jahr 2012 zusammenfällt, aber okay. Ja, aber das hat er vor 10, vielleicht 15 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal auch öffentlich gesagt und hat es geviewt. Und damals hat ja noch niemand von der Sonne gesprochen. Und inzwischen, deshalb finde ich die Dinge ja ein bisschen gruselig, weil es ja, naja, also Ed Dames ist schon eine interessante Person.
Ja, aber wie gesagt, das muss nicht im Detail zutreffen. Ich kenne zum Beispiel auch Äußerungen zum Remote Viewing, dass für Mitte oder Ende 2012 wird was beschrieben, dass die Luft quasi elektrisch aufgeladen ist und dass das halt einen negativen Effekt auf die Technologie hat. Also im Sinne eines EMP-Schocks oder so, was man durchaus auch mit der Sonnenaktivität in Verbindung bringen könnte. Allerdings gibt es dann auch die anderen Timelines auf die Zukunft, wo dann halt rausgefunden wurde, ja, zumindest konkret 2012 geht die Welt nicht unter.
Ja,
dass es dann auch weitergeht, auch technologisch. Und ja, allerdings dieser Bereich mit der Sonnenaktivität, der scheint sehr präsent zu sein. Also da scheint schon was dran zu sein.
Ja, da ist offensichtlich was dran, weil wir können es ja mitverfolgen jetzt wieder. genau. Frage ist halt, ob es schlimmer wird als 2001, 2002 beim letzten Maximum oder 2000. Und das ist schon richtig, Ed Dames spricht dann natürlich vom kompletten Untergang. Also was Ed Dames beschreibt in seinen, ja, nennen wir es Visionen oder so, aus Technical Remote Viewing, wo er ja betont, dass das also nichts mit medialer Begabung zu tun hat, sondern im Prinzip einfach nur Knochenarbeit und Konzentration ist. Aber okay, was er dort beschreibt, ist eben wirklich eine Katastrophe in dem Sinn, dass diese Sonnenwinde tatsächlich nicht mehr durchs Magnetfeld aufgehalten werden und diese geladenen Teilchen direkt auf die Erdoberfläche auftreffen, und dann ist halt ziemlich Basta hier. Ne? Also das, und das muss ja nicht sein, aber interessant finde ich trotzdem, dass die Sonnenaktivität in aller Munde ist. In Amerika bauen ja einige Bunker dafür. Und er das tatsächlich vor Jahrzehnten jetzt, oder mindestens 10 Jahren, beschrieben hat, wo er so noch kein Haar nach dieser Story gekräht hat. Das finde ich interessant.
Ja, das ist schon interessant, auf jeden Fall. Also er wird auf jeden Fall was davon, ja, wo wir mitbekommen haben beim Remote Viewing. Wie genau sich das jetzt äußern wird, das müssen wir wohl abwarten.
Ja, ja, das werden wir alle erleben, hoffentlich. Christian, hast du schon einmal diese nächsten 2 Jahre, hast du da schon mal irgendwas geviewt, das da interessant wäre? Oder?
Für die nächsten 3 Jahre leider nicht mal.
Okay.
Also ich lasse mich ja meistens vom Stefan irgendwo hinschicken, und der schickt mich dann auch schon mal gerne auf die Venus oder so.
Erzähl doch mal von der Venus.
Ja, die Venus. Also in der Session war das für mich, war das eigentlich so, dass ich zuerst nur etwas Gelbes, Graues beschreibe, was für mich eigentlich zuerst langweilig war, weil halt nicht viel los war. Ich wusste erst am Ende, dass ich auf der Venus bin. Und ja, in der Session habe ich dann eben auch Stimmungen von der eigentlichen Mission mitbekommen. Ich weiß nicht, was die eigentliche Mission war, dazu müsste Stefan noch mal was erzählen, weil da bin ich nicht so der Fachmann für. Ja, die Venus ist eigentlich ein ruhiger Ort.
Ein ruhiger Ort?
Ja.
Keine Riesenstürme und Vulkanausbrüche und
was dahinter? Nee, also was ich interessant fand, war, dass ich alles irgendwie kalt wahrgenommen habe, obwohl es so heiß sein soll.
Aha.
Ja, aber ansonsten stimmen alle Angaben mit denen, ja, die man so von den Sondendaten her kennt, überein, bis auf die Temperatur. Das war recht interessant. Mhm. Wobei man da sagen muss, es könnte auch sein, dass er halt auch die Sonde erwischt hat, weil die Sonde, soweit ich weiß, wurde bei der Landung auf minus 10 Grad gekühlt, damit die dort halt länger durchhalten konnte. Das ist ja da 500, um die 500 Grad auf der Oberfläche und enorme Druckverhältnisse. Da haben die Sonden ja nur ein paar Stunden durchgehalten.
Das ist richtig, ja.
Bei dieser Session, da ging es halt um eine der russischen Venera-Missionen. Und das Interessante war, er hat Fremdemotionen wahrgenommen. Da könnte man jetzt natürlich denken, da sind irgendwelche Lebewesen vor Ort. Aber diese Fremdemotionen, die passten zu der Stimmung, die damals im Kontrollcenter bei der bei der Crew, bei der Mission Control quasi geherrscht haben soll, die Sonde bedient haben. Und diese Emotion scheint er, obwohl er da quasi auf der Venus war, über die Sonde empfangen zu haben. Man könnte vielleicht sagen, dass die Sonde wie eine Art Avatar für die Bodencrew gedient hat.
Okay, und
das fand ich sehr interessant dabei.
Ja, ich denke ganz einfach, es stand ja schon irgendwie eine Verbindung zur Sonne bis zur Crew hin, dass man irgendwie darüber die Informationen empfangen konnte. Also ich hatte da jetzt hier Emotionen wie Bewältigung, Besorgnis, Intoleranz und sowas.
Intoleranz?
Intoleranz, ja.
Mhm. Interessant. Intoleranz zum Beispiel passt da jetzt überhaupt nicht rein.
Beschädigung.
Beschädigung?
Ja, kam auch vor. Ich gucke mir gerade nochmal die Session an. Und ja, das sind alles Aspekte, die halt dazu passen, wie die Sonden dort ja, also belastet worden sein sollen durch die extreme Atmosphäre.
Ah, also Intoleranz im Sinne Materialintoleranz oder so. Ja.
Genau.
Ah, okay. Höchst spannend. Und ihr habt aber, Stefan, wie hast du ihm denn diese Koordinaten gegeben? Welche Koordinaten hast du ihm da gegeben?
Ja, also das machen wir meist mit einem Zufallsgenerator, eine achtstellige Zufallszahl. Und dann habe ich einfach ein Bild dieser Venera-Mission ausgewählt, habe daraus eine Textdatei erstellt mit dem Bild. Also das ist ganz egal, wie man das erstellt. Also man kann es halt ausdrucken und in einen Umschlag tun. Man kann es als Textdatei machen. Es muss noch nicht mal ein Bild dabei sein. Also man kann auch einfach die Beschreibung machen, was geviewt werden soll. Und ja, dann habe ich ihm die Koordinaten dazu gegeben. Und so entsteht dann eine Session. Wenn das jetzt das war, was du wissen wolltest.
Ja, ja. Ja, ja, also, aber du hast ihm dann, naja, das war es irgendwie schon, aber das heißt, diese Koordinaten, die du ihm gegeben hast, war zufällige Zahlen. Und wie hast du jetzt nochmal den Zusammenhang mit welchem Punkt auf der Venus hergestellt?
Ja, das war durch das Foto, also die Target-Aufgabe, die habe ich so formuliert, beschreibe das Bild zum Zeitpunkt der Aufnahme, sprich 1982 oder wann das war, und untersuche, was du dort siehst. Das heißt, er beschreibt nicht nur das Foto, sondern begibt sich auch in den Ort und die Zeit hinein.
Und was war auf dem Foto jetzt nochmal zu sehen?
Auf dem Foto sieht man einfach ja dieses gelb-schwarze Gestein und so ein Ausleger von der Sonde.
Also okay, das war ein Bild, das die Sonde auf der Venus aufgenommen hat und 1982 genau. Zurückgeschickt hat.
Genau.
Okay, und du hast ihm das in Form einer Zufallszahl, die du mit dem zusammengebracht hast, gegeben, oder?
Genau, so erstellt man Targets. Und okay. Was man halt wissen muss, ist, man beschreibt nicht nur das Foto an sich, sondern man geht wirklich in den Ort hinein. Das heißt, man kann sich da regelrecht umschauen und man kann auch Dinge beschreiben, die außerhalb des Fotos zu sehen sind. Das ist immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel selber ein Foto macht und dem man als Target gibt und der beschreibt noch Dinge, die drumherum sind um das Foto. Daran sieht man dann, dass er wirklich dort vor Ort ist, mit dem Bewusstsein.
Und was hast du dann noch drumherum wahrgenommen, Christian, um dieses... Also das war dann quasi der Landeplatz. Im Prinzip warst du am Landeplatz dieser Sonde auf der Venus.
Ja, es war eigentlich nur eine karge Landschaft wahrzunehmen. Aha. Also Stefan hat mich dann nochmal mit einer sogenannten Bewegungsübung nochmal, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter über die Sonde platziert. Also dann habe ich das Ganze aus Vogelperspektive betrachten können. Und da habe ich eigentlich nur graues, weißes und gelb, alles in so eine Oberfläche, einen Untergrund gesehen und ja, es war eigentlich gar nichts los. Ich glaube, du hast das mit den Koordinaten noch nicht so ganz verstanden. Da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen. Ich denke, da gibt es dann Verwirrungen.
Bitte.
Also anfangs hat man das Coordinate Remote Viewing ja benutzt, um zum Beispiel Basen bei den Russen ausfindig zu machen. Da hat man die Koordinaten auf dem Globus genommen. Jetzt sagen heute Remote Viewer Koordinaten zu den Zahlen auf den Umschlägen. Das hat aber nichts mit diesen Koordinaten, die man damals benutzt hat, zu tun, sondern das sind einfach Zahlen oder Buchstaben, die man benutzt.
Ja, also so habe ich schon verstanden, dass quasi der Monitor, also der diesen Versuch dann durchführt mit dem Viewer, diese beliebige Zahlenfolge mit einem bestimmten Objekt oder einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit verknüpft, oder?
Genau, richtig.
Ja. Und dann kriegt er einfach diese Zahlenfolge und die führt ihn dann direkt, das ist dann quasi die Adresse im kosmischen Internet.
Richtig, kann man so ausdrücken, ja.
Ich meine, anders kann man sich das ja eh nicht beschreiben. Ich meine, wenn das wirklich funktioniert, dann gibt es da offenbar einen Informationsraum, der um einiges leistungsfähiger ist als unser Datennetz und der eigentlich ja fast keine Grenzen kennt.
Ja, das kennt man ja auch unter verschiedenen Begriffen, zum Beispiel manche nennen es morphogenetisches Feld oder Matrix oder Akasha-Chronik.
Ja. Yeah.
Also im Prinzip kann man überall her Informationen runterladen. Alles, was denkbar ist.
Das ist höchst faszinierend. Auch der Mond ist ja immer wieder Quell mannigfaltigster Spekulation. Habt ihr da schon mal auf die Rückseite geschaut und mal nachgesehen, ob es diese Basis dort wirklich gibt?
Also wir noch nicht. Da gibt es allerdings interessante Daten zu. Und zwar, ein Fall war, da hat man halt diese Apollo-Mondlandung geviewt und man hat halt geviewt, dass sie wohl wirklich stattgefunden hat, Da gibt es ja diese Theorien, dass das im Studio gedreht worden wäre.
Ja, die ich für Blödsinn halte, aber wer weiß.
Ja, ich auch. Und man hat es halt wirklich in der Landschaft vorgefunden, auf dem Mond und nicht in einem Fernsehstudio oder nichts mit Inszenierung und so. Man kann ja auch über die Bildaspekte hinaus tun. Sprich, wenn das irgendwie eine Inszenierungsabsicht gewesen wäre oder wenn da ein Film produziert worden wäre, dann könnte man auch diese Absichten viewen aus der Session.
Ja, das habe ich ja vorher gemeint mit, ihr könnt ja viel mehr rausfinden, als das Bild jetzt einem nur sagt, denn ja, wir kennen alle die Aufnahmen vom Mond, aber natürlich könnten die gefälscht sein, ja, also wie soll man das, den Gegenbeweis antreten, aber ihr sagt, ihr wart eben dann dort, unter Anführungszeichen, und ihr könnt eben dann noch viel mehr Informationen von diesem Ort herholen und daher, das meinte ich vorher mit eigentlich sein Remote-Viewer, den kann man nicht so leicht täuschen dann, ne?
Genau, also es ist wesentlich mehr als halt die optischen Eindrücke. Es sind sozusagen alle Sinneseindrücke, die man halt so hat. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und darüber hinaus halt auch die Bedeutung von dem Target und von einzelnen Aspekten. Das ist eigentlich so der wichtigste Teil davon. Weil man kann jetzt natürlich Farben und Oberflächen und Strukturen von, sagen wir mal, wieder die Freiheitsstatue, könnte man davon beschreiben. Irgendwie grau-blauer Beton und so weiter. Man könnte auch den Aufbau beschreiben, aber viel aufschlussreicher sind dann ja eigentlich die Eigenschaften davon, zum Beispiel, dass es ein nationales Denkmal ist, dass es solche Eigenschaften halt. Und bei dem Mond ist jetzt folgendermaßen, da gibt es halt Daten drüber. Die Mondlandung war wohl echt, ist herausgekommen und UFOs hat man dort auch nicht gesehen. Also zumindest nicht bei einer dieser Mondlandungen, die untersucht wurde. Allerdings hat man Höhlensysteme unter der Mondoberfläche gesehen, wo es wohl um Bergbau geht, unfreiwilligen Bergbau. Also man hat primitive Wohnstätten gesehen. Dort waren Menschen, die wohl dort nicht freiwillig arbeiten, aber die auch keinen richtigen Willen haben. Also eher, wie soll man sagen, ein zombiehaftes Bewusstsein. Ohne richtigen Willen. Und dass es dort halt auch Aufseher gibt. Also die Essenz ist, dass dort unter Zwang Bergbau betrieben wird. Man kann aber nicht genau sagen, wann das ist. Also man kann nicht sagen, ob das in der Vergangenheit ist, man kann nicht sagen, ob das jetzt ist oder in der Zukunft. Das ist halt immer schwierig mit diesen Zeitaspekten.
Da gab es doch auch mal unlängst, ich glaube, von Sohn, David Bowie, ist keine Ahnung, als Regisseur. Da gab es auch einen Film über den Mars, wo so ein Clown einsam und allein diese Bergbaustation bedient. Kennt ihr den zufällig?
Nein, leider nicht.
Nein, mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Ich habe ihn gerade vor einem Jahr ungefähr im Kino gesehen. Aber okay, sehr interessant. Also das hat mich jetzt ziemlich daran erinnert. Es war eben der Mars und nicht der Mond. Aber als diese... Wer hat eigentlich jetzt dieses Viewing durchgeführt von der Mondlandung?
Also das war der Autor Frank Kötzler und sein Team, also der hat auch ein Buch darüber veröffentlicht, das heißt Verdeckte Ziele, da geht es halt insbesondere um solche Mystery Targets und um Fragen, ja, wie man Informationen aus der Matrix sozusagen abruft. Und aber auch Ingo Swann hat, glaube ich, ähnliche Dinge beschrieben, in den 70er Jahren schon, also dass dort eine Art Zwangsarbeit mit Bergbau stattfindet.
Es gibt
oder stattfinden wird.
Naja, es gibt ein Buch, Geheimsache Mond, ist der deutsche Titel. Und das ist recht spannend, wenn auch, es wird dann immer wirrer. Kennt ihr das zufällig? Ist von Ingo Swann.
Ich glaube nicht, aber das könnte es durchaus sein, wo das beschrieben wurde.
Ja, ja, das ist das Buch definitiv. Und das heißt eben das deutsche Titel Geheimsache Mond. Und das erste Drittel habe ich sehr spannend gefunden und dann... Ich müsste jetzt nochmal lesen, schon Jahre her, aber es wird dann irgendwie immer diffiziler und komplexer und irgendwann weiß man eigentlich nicht mehr so recht, von was er jetzt eigentlich spricht. Aber diese ersten Eindrücke, die er da gesammelt hat, wo also in den Kratern anscheinend Menschen überhaupt frei herumlaufen, unter so Kuppeln leben, also sehr, sehr seltsam und das alles natürlich so verdeckt auf der Rückseite des Mondes. Und ich meine, okay, also über den Mond und so weiter wird ja sehr viel spekuliert und aber diese Herren, wer war das jetzt noch einmal, der dieses Viewing gemacht hat vom Mond?
Das war Frank Köstler.
Frank Götzler?
Köstler. Köstler.
Also Köstler, okay.
Genau.
Und die konnten also verifizieren, dass die Landung einmal stattgefunden hat.
Ja, also die Daten, die reingekommen sind, sagen halt übereinstimmend, dass es nicht in einem Studio produziert wurde oder zum Zwecke einer Fälschung.
Okay.
Also hat tatsächlich stattgefunden.
Okay.
Ich kenne da auch noch andere Sessions drauf, wo das halt akkurat beschrieben wird, auch wie die Mondfähre dann wieder von der Oberfläche startet und so. Das ist dann richtig der Pfad eingezeichnet und alles.
Okay, und übrigens, CropCom weiß alles. Moon heißt der Film, hat mir jetzt gerade einer reingeschrieben. Danke sehr.
Moon, okay.
Moon ist ein wirklich interessanter Film, ein bisschen trostlos, aber schön. Und ähnliche Story. Was hat man jetzt am Mond eigentlich da, also der Herr Köstler, bei diesen Versuchen hat er noch sonst irgendwelche Dinge am Mond wahrgenommen, die da vielleicht nicht hingehören? Ich meine, dieser Bergbau, hat der zeitgleich stattgefunden mit der Landung? Nein.
Ja, das kann man schlecht sagen.
Aha,
also,
okay.
Also diese Tunnel, also diese Minenarbeit, die dient wohl zur Erschaffung der Tunnel an sich, aber auch zum Erzabbau. Und die Aufseher dort scheinen halt irgendwelche Wesen zu sein, die aber irgendwie phasenverschoben sind oder nur halb physisch. Also die sind nur halb da. Scheinen aber auch eine Art waffenähnliche Gegenstände in der Hand gehabt zu haben. Und die Minenarbeiter selbst, die wurden halt so beschrieben, dass sie kaum einen eigenen Willen hatten und fast emotionslos sind. Aber die konnten interessanterweise die Viewer bemerken. Also die haben gemerkt, dass die Viewer reingeschaut haben. Das ist so ein Phänomen, das tritt auch bei Alien Targets oft auf. Also dass die Besatzungen von UFOs die Viewer auch zu bemerken scheinen.
Ja, das finde ich äußerst interessant, dass man also da tatsächlich offenbar in einer Physis sich auch befindet, weil diese, ich meine, wie kann es uns passieren, dass wenn ich mich dort quasi nur in meinem Bewusstsein hinbegebe, dass der mich dann wahrnimmt. Das ist wirklich eine interessante Sache eigentlich. Also,
ja, da kann man eigentlich nur schlussfolgern, dass die halt mental wesentlich weiter sind, also mit mentalen Techniken und Wahrnehmungen als wir.
Ja.
Dass sie auch diese geistigen Präsenzen ganz einfach wahrnehmen können.
Ja, dann, dass das vor allem sich in einem Raum abspielt, der über unseren normal Wahrnehmbaren hinausgeht und dass der aber von diesen Wesen eben, wie du richtig sagst, sehr wohl wirklich genau wahrgenommen wird und wenn sich da jemand...
Genau.
Das ist wirklich sehr,
und,
sehr strange.
Was man dazu sagen muss, also die meisten Remote-Viewing-Begegnungen mit Aliens, wenn man es jetzt so nennen möchte, also die meisten fühlen sich wohl eher genervt oder haben kein Interesse am Menschen oder ja, wenn sie freundlich sind, setzen sie den Viewer quasi vor die Tür, wenn man es so ausdrücken möchte.
Okay. Das heißt, wie machen sie das? Was passiert da?
Sie sind einfach mental stärker als der Viewer und schicken ihn quasi zurück oder schmeißen ihn auf den Target. Als wenn sie ihn quasi aus dem eigenen Haus rausschmeißen möchten.
Das ist interessant auch, dass das möglich ist. Also man kann sich gegen Remote Viewing sehr wohl auch schützen, wenn man die Fähigkeit besitzt und weit genug in diese Räume eintauchen und sich dort frei bewegen kann.
Ja, und es gibt halt auch ein paar ungemütliche Fälle. Zum Beispiel, dass Viewer von Aliens auch mental festgehalten wurden. Also, dass man den Viewer quasi kaum noch aus der Session rausbekommen hat, der quasi wie in Trance dort saß, soll es gegeben haben.
Und, davon habe ich noch nie gehört. Interessant, ja.
Ja, also es soll da schon ein paar recht dramatische Szenen gegeben haben. Und das muss man halt einfach so sagen, dass die wohl, also die da oben rumfliegen, dass die wohl mental in der Regel stärker sind als Menschen.
Mit die da oben rumfliegen, meinst du?
Ja, die physischen Aliens, die Raumschiffe brauchen, sag ich mal.
Okay.
Also sind nicht alle schlecht oder so. Also diese Bewertung kann man eh nicht machen, aber sie sind, also es gibt ganz, am seltensten sind halt Beschreibungen, dass sie neugierig sind oder neugierig auf uns wären. Also die wundern sich meist nur, dass wir dort per Remote-Viewing irgendwie reingucken können.
Aha. Jemand schreibt im Chat, bitte alle das Bilderberg-Treffen viewen. Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich glaube, es war angesprochen und es war auch eine Idee von mir, aber das Projekt hat es niemals gegeben.
Das wäre interessant.
Aber ich habe es schon von anderen gehört, also aus einem anderen Jahr. Und Also wenn jetzt zum Beispiel gefragt wird, was kann man da überhaupt viewen, das ist meist die Frage, die da kommt. Also man soll durchaus Inhalte viewen können. Also man kann jetzt nicht dialoggetreu aufschreiben, was die dort sagen, aber man kann die Inhalte und Themen viewen. Das ist aber auch sehr komplex und ein sehr großes Projekt.
Weil man das glaube ich, ja. Ich bin jetzt nämlich schon seit einer Zeit lang mit Skype online gegangen. Also wenn irgendjemand an euch beide direkt eine Frage stellen möchte, irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, auf der Startseite ganz unten unterm Ankünder, also wo das Bild ist und ganz drunter, unter dem Beschreibungstext findet sich eh der Skype-Link, Skype-Name CropFM, und einfach hier durchklingeln. Ich heb dann gleich ab und der Anrufer oder die Anruferin muss dann ein bisschen Geduld haben, bis da ausgesprochen worden ist, also der Satz fertig gesprochen wurde, und dann schalte ich direkt on air, also Skype-Name CropFM, und dann kann man sich direkt, so wie es Wingman damals getan hat, an dieser Sendung beteiligen, auch audiomäßig. Das ist schon, da wird es dann natürlich spannend, wenn man also jetzt tatsächliche Targets, die jetzt auch irgendwo jetzt große Relevanz haben, also wenn da irgendwelche Finanzbosse und Wirtschaftsbosse sich treffen und quasi den nächsten Jahresplan aufstellen, dann ist das schon recht interessant, weil man da im Vorhinein Informationen drüber hätte, ne? Wenn das dann funktioniert.
Genau. Man kann per Remote Viewing ja nicht nur Bilder und Orte aufsuchen, sondern auch zum Beispiel Personen analysieren, sprich auch Emotionen, Gedanken viewen, das ist auch möglich.
Okay. Das ist natürlich, ich meine, für die Börsen hat das natürlich unglaubliche Auswirkungen. Ne? Wenn man Börsengeschäft ist ja was sehr Emotionales. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, wie fühlen sich gerade die Anleger von jener Aktie? Und dann kann man vielleicht Vorhersagen auf den Kurs treffen, aber okay, das sind immer ganz viele Faktoren im Spiel. Aber
gut, dann müsste man vielleicht den zukünftigen Zeitpunkt nennen.
Ja. Was ich sehr interessant finde und immer schon fand und nie so genau verstand, warum zum Beispiel Ed Dames da also rigoros abgewunken hat. Also für ihn hat also Remote-Führung überhaupt nichts mit Astralreisen oder irgendwas in dieser Richtung zu tun. Sondern es ist einfach nur eine Bewusstseinstechnik eben. Sehr clean und rational. Aber wie kann es, also wenn das überhaupt nichts mit einer außerkörperlichen Erfahrung zu tun hat, also mit einem Zustand, in dem man sein Bewusstsein quasi vom Körper getrennt irgendwo anders hinbringen kann, was ja auch bei einer Astralreise, bei einer sogenannten passiert, offenbar. Also ich meine, da verlässt man eben den physischen Körper und reist eben in seinem Astralkörper weiter, das ist dasselbe, nur eine Dimension höher oder so, keine Ahnung, ja, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber wenn das jetzt so völlig verschiedene Dinge sein sollen, wie kann es dann denn sein, dass ein Wesen, das man viewt, den Viewer bemerkt und ihn sogar hinauswerfen kann?
Ja, das ist dann, glaube ich, wieder so eine Ansichtssache. Also es gibt ja auch die Technik des Extended Remote Viewings, ERV, und dort wird quasi auch die außerkörperliche Erfahrung als Ergänzung genutzt. Also das hat zum Beispiel Joseph McManigal bei seinen Mars Sessions gemacht, in den 80er Jahren, dass er nicht am Schreibtisch saß und seine Session dort mit dem Stift ausgefüllt hat, sondern dass er halt in der Kammer lag und nur noch per Mikrofon weitergegeben hat, was er wahrnimmt. Der war quasi außerkörperlich schon in einem Target. Also es scheint schon durchaus ein fließender Übergang zu sein. Also von der Präsenz, dass man jetzt an dem Tisch sitzt und sein Protokoll ausfüllt, bis zur Außerkörperlichkeit, dass zumindest ein Teil des Bewusstseins durchaus ziemlich weit rausgeht. Da kann, glaube ich, Christian was zu sagen. Er hatte nämlich da schon mehrmals das Gefühl, dass er wieder in den Körper zurückgezogen wird am Ende der Session.
Ja, also ich will mal gerade versuchen, das irgendwie zu beschreiben, wie das ist während der Session. Also zuerst findet man ja nur so grobe Eindrücke wie die Farben und Oberflächen. Also ich habe das Gefühl, also ich kann jetzt auch nur von mir reden, wie das bei mir ist, weil es wird ja alles subjektiv wahrgenommen, dass sich ein Teil von mir so langsam immer an diesen Ort begibt. Das merke ich während der Session eigentlich gar nicht. Ich erlebe das dann so, als würde ich irgendwie eine Art Traum haben, obwohl ich total bewusst jetzt am Tisch sitze und das Protokoll am Schreiben bin. Aber trotzdem habe ich eben diesen komischen Traum vor Augen.
Ja, ich meine, im Cropcom lese ich gerade das Kommentar, bei einer Astralreise hast du immer noch einen Körper, beim Remote-Führung hast du nur rein das Bewusstsein. Ja, aber wenn das eben so ist, dann verstehe ich nicht, warum dann, ja, meine von vorhin gestellte Frage. Ja, und du sagst eben auch, dass da schon noch irgendwas anderes auch passiert, dass du tatsächlich dorthin gehst.
Ja, wenn ich mich von dem Target löse, von dem Ziel oder dem Zielgebiet.
Oder zurückgehst, ja.
Ja, wenn ich mich bewusst von diesem Target löse am Ende, dann wird mir oftmals am Ende ziemlich schlecht. Wenn ich gerade bleich im Gesicht, dann wird mir schlecht und habe auch die Emotionen hier vor Ort, die ich dort hatte. Interessant. Also ich habe einmal zum Beispiel die verschwundene Air France geviewt und da war ich eine halbe Stunde hinter der Session noch ziemlich mitgerissen, mitgenommen von den ganzen Emotionen, die dort angefallen sind. Weil ich habe dort geviewt, dass da Menschen durch irgendeine Tür wollten, dass da ganz viel Aufregung und Verwirrung herrschte und keiner irgendwie wüsste, was los war und irgendwas ist dabei passiert. Was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Aha. Hat das irgendwie korreliert? Man hat ja unlängst den Flugschreiber dieser Maschine gefunden. Konntest du da zu deinem Viewing irgendwelche Korrelationen aufstellen?
Nee, das Projekt war auch noch von einem anderen Viewer. Dazu kann ich jetzt gar nicht großartig was sagen. Ich habe nur diese eine Session drauf gemacht und ja, das Thema hat mich eigentlich auch nicht weiter interessiert.
Okay.
Für mich war das Spannende eben nur, dass ich so lange hinterher noch so diese Emotionen bei mir hatte.
Stefan, du, wenn ich das richtig verstehe, kennst ja beides. Du kennst Remote Viewing, wenn man also sich auf ein Target fixiert. Und du kennst ja auch Astralreisen aus persönlicher Erfahrung, oder?
Ja, also der Unterschied, auf den der Zuhörer jetzt, glaube ich, auch heraus wollte, ist, bei so einer außerkörperlichen Erfahrung, da hat man tatsächlich eine Art Energiekörper dabei. Muss allerdings nicht sein. Man kann auch bloß als reines Bewusstsein umherreisen. Aber meist, zumindest in den noch nicht ganz so hochschwingenden Ebenen, sage ich mal, hat man quasi ein Duplikat des Körpers dabei. Und das kann sich dann durchaus so anfühlen, als wenn man ganz normal durch die Gegend läuft, nur halt mit zusätzlichen Fähigkeiten. Also mit nicht physischen Fähigkeiten, sage ich mal. Aber es kann sich körperlich, vom Körpergefühl her, durchaus so anfühlen, als wenn man es mit dem physischen Körper tut.
Aber du sagst, das hat man nur auf einer bestimmten Stufe und später dann, oder in höheren Stufen, was immer das jetzt bedeutet, von Astralreisen, hat man das dann nicht mehr?
Ja, also es heißt, es gibt mehrere dieser Energiekörper, in die man quasi umwechselt, je nach Ebene. Und irgendwann ist es dann nur noch reines Bewusstsein. Und der Energiekörper, der ist halt anfangs noch sehr dicht, wird aber immer weniger dicht.
Das heißt, irgendwann ist man dann nur mehr in der reinen Kausalität. Aber kann es nicht sein, dass man mit Remote Viewing quasi sofort in diese Ebene einsteigt?
Also man könnte sie zumindest beschreiben, ob man jetzt so tief mit dem Bewusstsein drin ist, das ist dann die andere Frage. Also man kann auch durchaus mit dem Protokoll ganz nüchtern am Tisch sitzend, kann man auch diese nicht physischen Welten oder Targets beschreiben. Also spirituelle Targets oder ja, wie immer man es nennen will.
Ja, das heißt aber, dass das Remote Viewing dann irgendwo dem Ganzen übergeordnet ist, oder? Oder?
Ja, also man scheint Informationen, also es scheint keine Grenzen zu geben in der Hinsicht. Man kann Informationen über das physische Universum abrufen, wie auch über alle anderen Ebenen. Ob man das dann noch interpretieren kann, ist eine andere Frage.
Naja.
Also ein Bekannter von uns, der hat zum Beispiel sein höheres Selbst geviewt und hat dann halt auch ganz erstaunliche Sachen aufgeschrieben und das passt halt auch zu den Erfahrungen, die außerkörperlich Reisende zu dem Thema haben. Also die Beschreibungen des Höheren selbst und ja, diese ganzen nicht physischen Aspekte passt halt. Also man kann es durchaus auch in einer normalen Remote Viewing Session beschreiben, aber man kann halt auch außerkörperlich hinreisen, was wahrscheinlich schwieriger ist.
Ja, aber irgendwo scheinen doch diese beiden Phänomene ineinander überzublenden, oder?
Ja, also ich denke, der Ansatz. Entschuldigung.
Christian, ja.
Ich kenne mich mit AKE jetzt nicht wirklich so aus, aber ich denke, der Unterschied beim, auch ein großer Unterschied beim Remote Viewing und AKE ist, dass Remote Viewing, jeder kann das direkt beim ersten Mal erleben. Also es muss ja nicht großartig irgendwas auswendig gelernt werden, keine 600 Sachen oder so. Und jeder kann das sofort halt erfahren, wie es ist, remote zu viewen. Und beim AKE muss, glaube ich, erstmal gut trainiert werden, bis man das beherrscht.
Ja, also es muss trainiert werden. Bei manchen klappt es sehr schnell, aber bei den meisten, da kann es durchaus Jahre dauern. Man kennt das ja auch von tibetanischen Mönchen und so, die da durchaus Jahrzehnte dran verbringen. Das ist allerdings halt die Frage, wie schnell kann man das erreichen? In der Praxis sieht es dann offenbar manchmal anders aus, als es behauptet wird. Also es wird schon mal behauptet, ja, wenn man intensiv übt, kann man das in 30 Tagen erreichen. Allerdings Remote Viewing ist da definitiv besser geeignet, wenn man für sich selber einen Beweis sucht, dass es sowas wie außersinnliche Wahrnehmung gibt und dass es funktioniert. Also das kann man per Remote Viewing direkt am Anfang ganz schnell für sich rausfinden.
Jemand schreibt auch, Remote Viewing ist Wachzustand und außerkörperliche Erfahrung ist Trancezustand. Würdet ihr das so unterschreiben?
Könnte man so sagen. Also der Trick,
nein.
Also
nein oder jein?
Jein.
Jein, okay.
Also während der Session werde ich auch schon mal ziemlich schummrig und das ist auch schon so eine Art Trance, würde ich sagen.
Ja.
Also beim außerkörperlichen Zustand, da ist es ja so, dass man in diesen Zustand zwischen Wachheit und Schlaf geht, also bis der Körper eingeschlafen ist, aber das Bewusstsein bleibt dabei wach, im Gegensatz zum normalen Schlaf zum Beispiel, wo man das Bewusstsein verliert oder die Erinnerung, das ist, glaube ich, Ansichtssache. Also auf jeden Fall der Unterschied ist, man lässt den Körper einschlafen, aber das Bewusstsein bleibt wach und das macht man dann bis zu dem Punkt, wo man quasi mit dem Energiekörper aus dem physischen Körper aussteigen kann und dann halt umherreisen kann. Beim Remote Viewing, da ist es halt noch in diesem Wachzustand. Ich denke mal auch, dass es da in Richtung Trance schon teilweise geht, wie Christian auch sagt. Aber in der Regel ist das der Unterschied.
Ja, hochspannend. Ihr habt ja auch selbst sehr viele Dinge geviewt. Ihr habt schon ein paar Beispiele genannt. Könnt ihr dann noch ein paar... ihr habt ja auch Mystery Targets geviewt selbst. Also Mystery Targets sind jetzt Area 51 zum Beispiel, wäre sowas. Oder.
Genau, also wir haben mal den Mars geviewt, und zwar vor 100 Millionen Jahren war die Target-Angabe und die Intention dabei war einfach, also ich hatte ein Bild von der Pathfinder-Sonde genommen, die dort ja 97 gelandet war und die Intention war einfach, ja, schauen wir mal, wie das so vor 100 Millionen Jahren dort aussah, ob es da Wasser und Vegetation gab. Das war quasi die Intention, rein zufällig ausgewähltes Bild. Und dann fing Christian aber an, sowas wie Strukturen und Gebäude zu beschreiben. Und auch sehr interessante Fremdemotionen. Und da kommt man jetzt eigentlich zu diesem sehr interessanten Mystery Target Mars, was schon sehr viel untersucht wurde. Und zwar deutet da einiges auf eine Zivilisation hin, die es dort mal gegeben hat. Und die durch eine kosmische Katastrophe dann mit der Zeit ausgestorben ist, weil die Atmosphäre des Mars langsam zerstört wurde.
Richard Hoagland würde euch lieben.
Ja, wer weiß,
also ich hatte damals, ja auch remote view. Ich hatte damals den Eindruck, dass dort eine ziemlich triste Landschaft war und dass es eine Art Selbstaufgabe dort gab. Also man hat vor irgendwas resigniert. Also ich hatte das Gefühl, dass dort irgendwie eine Kultstätte oder so stand, also Friedhof, um irgendwas zu beenden halt.
Genau, also Traurigkeit, Einsamkeit, es gab einen Nachhalt von viel Leid aus ferner Vergangenheit. Also es soll sich da immer sehr vergangen anfühlen, dass es schon Ewigkeiten her ist. Und ja, also diese Art Resignation, kann man sagen. Als wenn die Spezies dort ausgestorben wäre.
Hochinteressant. Ich meine, es gibt ja auch Vermutungen, dass wir Marsianer sind. Dass die also nicht ausgestorben sind, sondern einfach nur auf die Erde geflüchtet sind nach dieser Katastrophe, was immer das jetzt war.
Ja.
Wenn es so war.
Da gibt es auch verschiedene Versionen von, aber die Grundessenz all dieser Sessions ist halt, dass es dort wohl eine Zivilisation gegeben hat und die durch eine kosmische Katastrophe langsam ausgestorben ist, aber dass einige davon tatsächlich auch den Planeten verlassen haben. Und wahrscheinlich auch zur Erde. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Habt ihr auch den Mars, den heutigen Mars geviewt? Ich meine die Sidonia-Region, ne, wo das ominöse Gesicht sich befindet, beziehungsweise dieses Gesicht ist jetzt Meinungssache ein bisschen, aber ein Objekt, das doch recht ungewöhnlich aussieht für ein angeblich künstliches, natürliches, geologisches Objekt. Habt ihr dieses Tal, wo auch noch andere interessante Auffälligkeiten sind, habt ihr das einmal geviewt?
Ja, das wurde auch schon geviewt von Bekannten von uns und in der Remote-Viewing-Szene schon früher. Zurückreichend bis Joseph McMonagall in den 80er Jahren noch. Da wurden verschiedene Koordinaten auf Cydonia geviewt, zum Beispiel das sogenannte Marsgesicht und diese pyramidenartigen Strukturen.
War das vor oder nach Viking?
Das war nach Viking.
Nach Viking. Gab es jemanden, der das Gesicht vor Viking geviewt hat?
Nicht, dass ich wüsste.
Schade.
Also interessant war vor allem diese Pyramidenstrukturen. Da kam das in etwa so raus, dass das zwar natürliche Berge wären, in die aber halt so eine riesige Struktur eingearbeitet wurde, also wie eine Pyramide.
Und da gibt es eine fünfseitige Pyramide angeblich, ne?
Genau, dieses ziemlich große,
riesig, also riesige,
megalithische Ding. Und ja, das wird als eine Art Schutzraum beschrieben, wie ein Bunker. So als wenn dort die Marsbevölkerung vor der Katastrophe quasi Schutz gesucht hat. Und man könnte es vielleicht mit einem Atombunker vergleichen, wie ihn halt die Regierungen auch bauen. Dass halt die wichtigsten Leute eines Landes dort untergebracht werden bei einer Katastrophe. Und dann wird halt dort noch beschrieben, dass diese Marsbewohner in eine Art Kälteschlaf gegangen sind, aber nicht rechtzeitig geweckt wurden. Also die warten dort offenbar auf Rettung, aber das hat wohl nicht so geklappt. Und heute gibt es da halt noch diese Stimmung, ja, also manche beschreiben, da wären heute noch welche, die dort warten, und andere beschreiben, das ist einfach nur noch Ruinen und verwittert alles, also dass da heute nichts mehr ist. Dass nur noch diese Emotionen aus der Vergangenheit nachhallen. Und das Mars-Gesicht hat sich in den Sessions, die ich kenne, nicht als Gesicht herausgestellt, sondern sieht aus wie ein Berg, allerdings wenn ich das jetzt richtig zuordne, soll unten drunter was sein. Also die ganze Cydonia-Region soll untertunnelt sein. Riesiges untertunneltes Netzwerk, kann man sagen.
Ich meine, Ed Dames beschreibt ja den Mars immer als, dass da also etwas Unterirdisches existiert, das langsam aufwacht. Kennt ihr diese Beschreibung von ihm?
Von Ed Dames jetzt nicht. Also ich kenne die hauptsächlich von Joseph McMonagall.
Okay. Und im Weiteren dann aber auch, dass es sich dabei um eine künstliche Intelligenz handelt.
Also bei manchen Sessions, da wurde eine Präsenz auch festgestellt und diese Präsenz hat die Viewer auch bemerkt. Ob das jetzt eine künstliche Intelligenz war oder ein nicht physisches Wesen oder ein Bewohner noch dort, es wurde als eine Art Wächter oder Hausmeister oder so beschrieben. Also jemand, der dort aufpasst auf die Ruinen oder so, zu irgendeinem Zweck.
Interessant.
Also ist schon ziemlich abgefahren teilweise.
Und ihr habt also selbst solche Mars-Sessions auch schon durchgeführt?
Ja, mit Christian habe ich jetzt die gemacht, die ich vorhin beschrieben habe, also auf dieses Zufallsbild. Und da hat es mich schon gewundert, dass dort auch Gebäude auftauchten und die Aspekte, die Christian beschrieben hat.
Aber habt ihr auch schon eine Session in der Gegenwart, also in der Gegenwart meine ich, also ihr habt damals eine Session in der Vergangenheit, Mars vor 100 Millionen Jahren.
Genau.
Wo ihr offenbar herausgefunden habt, dass diese Zivilisation noch recht gut unterwegs war oder so, aber habt ihr auch eine Session gemacht, wo ihr den Mars von heute viewt?
In der Gegenwart noch nicht. Also aus den Leuten, mit denen wir jetzt so aktiv zusammenarbeiten, ich glaube schon, dass mal Cydonia geviewt wurde. Da habe ich jetzt allerdings gerade nicht die Ergebnisse zur Hand. Es wurde allerdings auch Phobos geviewt. Also
Phobos, sehr spannend, okay.
Da gibt es ja auch diesen seltsamen Monolithen drauf, also ein Felsen, der offenbar wie ein Monolith aussieht. Und da wurden offenbar auch künstliche Strukturen betrachtet. Und es gab ja auch damals diesen Fall der Phobos 2-Sonde, von den Russen war es, glaube ich, die ja ausgefallen ist. Und darauf hat man auch eine Session gemacht und da kam halt heraus, dass irgendein sehr großes scheibenförmiges Objekt an dieser Sonde quasi angedockt hat, mit irgendwelchen Leitungen oder Sensoren und dadurch die Elektronik der Sonde lahmgelegt wurde Und dann ist von der Oberfläche des Planeten ein Stein oder ein kleiner Meteorit oder so, oder Asteroid hochgeschossen worden. Also nur so ein kleiner Felsen. Und der hat die Sonde dann zerstört. Also fast so, dass es wie eine natürliche Ursache aussehen sollte. Also offenbar, es scheint so, als wenn die Sonde da in einen Bereich eingedrungen wäre, wo sie nicht hätte eindringen sollen.
Okay, naja, also da gibt es alle möglichen Spekulationen rund um Phobos. Ob ja. diese Sonde damals, es war ein ziemlich komplexes Manöver, das sie da 1989 durchgeführt hat, Phobos 2. Die erste dieser beiden Sonden ist ja schon am Weg auf den zum Mars hin, hat sie schon den Geist aufgegeben. Die zweite ist dann eben bei Phobos aus bisher noch nicht ganz geklärten Gründen, hat sie nicht mehr funktioniert. Was natürlich überhaupt auffällt, ist, dass der prozentuelle Anteil an gescheiterten Missionen zum Planeten Mars, soweit ich informiert bin, um einiges größer ist als zu jedem anderen Planeten. Ist ja klar, am Mars waren schon sehr viele Sonden auch, aber die prozentuelle Verteilung, also es scheint irgendwie äußerst schwierig zu sein, auf den Mars zu kommen, oder so vermuten manche, irgendjemand will nicht, dass wir dorthin kommen.
Ja, es ist schon interessant, weil so schwer scheint der Mars ja als Ziel, erscheint er jetzt zumindest oberflächlich betrachtet nicht, weil...
Na, wenn man nicht landen will dort, dann nicht. Also wenn man landen will, ist es schon sehr, sehr schwierig, mit heutiger Technik noch. Aber wenn man jetzt nur was in Orbit bringen möchte, naja, das...
Also im niedrigen Orbit, da sind halt auch schon sehr viele Ausfälle passiert, soweit ich weiß. Und halt häufiger als bei anderen Planeten. Könnte man jetzt natürlich auch sagen, dass das daran liegt, weil auch sehr viele Sonden dorthin geschickt wurden.
Ja, aber der prozentuelle Anteil kann trotzdem, ich meine, ich rede nicht von der absoluten Zahl an gescheiterten Missionen, sondern vom Anteil der gescheiterten zu nicht gescheiterten, und der ist höher.
Der ist hoch, ja. Ja,
und zwar signifikant höher, soweit ich weiß, als bei anderen Planeten.
Ja, und das wirft natürlich die Frage auf. Also man hat ja auch zum Mond sehr viele Sonden geschickt, gerade in den 60er Jahren vor der Landung. Und ja, da kann man sagen, da waren es tatsächlich noch, sind tatsächlich noch aus technischen Gründen gescheitert, wegen der Technologie damals. Aber am Mars ist es schon recht merkwürdig teilweise.
Ja, ja. Also die wissen da teilweise schon sehr genau, was sie tun. Ich meine, irgendwann Ende der 90er war da auch eine, ich glaube, Mars Orbit. Also eine amerikanische Mission ist da ja plötzlich schwarz gewesen. Also war dann irgendwie plötzlich das Licht aus.
Genau.
Und dann noch einige andere. Also und auch die Russen hatten eben einige Fehlschläge. Also es ist schon interessant. Noch einmal der Aufruf, also Skype ist offen. Wenn jemand den beiden Gästen heute eine Frage stellen möchte, dann bitte. Wir, ja, ein bisschen sind wir jetzt noch on air, und dann können wir da gerne jemanden reinschalten, wenn jemand das möchte. Einfach Skype-Name CropFM anrufen oder eben auf den Link von der Startseite aus klicken, und ich schalte den Hörer oder die Hörerin dann direkt on air. Okay.
Also was natürlich noch interessant ist, überhaupt diese ganzen astronomischen Targets. Also das ist ja vor allem mein Interessensbereich. Und was ja in den letzten Jahren auch so in den Fokus gerückt ist, Exoplaneten, die man ja kaum von der Erde aus beobachten kann, als Masseschatten. Und da bietet Remote Viewing natürlich gewisse Möglichkeiten. Und ja, da gibt es dann auch recht interessante Geschichten aus dem Remote Viewing. Zum Beispiel... ich weiß jetzt nicht, welches Exosystem es war. Da wird dann irgendwie eine Basis oder ein Außenposten auf einem Planeten beschrieben, der von zwei Fraktionen tatsächlich umkämpft ist im Raum, in Raumschlachten und sowas. Oder im anderen Fall, also mit Christian habe ich auch schon mal was versucht. Wobei man da sagen muss, das war jetzt nur ein Viewer. Also wenn man richtig akkurate Ergebnisse haben möchte, da muss man natürlich ein Projekt draus machen, also mehrere Viewer dran setzen. Dann die Ergebnisse auch vergleichen. Und in dem Fall war es, eine Sekunde bitte, ja, in dem Fall war es der Exoplanet 2M1207b, so heißt der. Und das ist wohl ein Gasriese, also größer als Jupiter, so ein super Gasriese. Und dann hat Christian was beschrieben, kannst du das kurz erzählen? Weißt du noch, wie das war?
Nee.
Das war auf jeden Fall so ein silbernes Objekt. Das war irgendwie beschädigt. Und das hatte so eine Art Schuppenhaut. Und ja, das befand sich dort irgendwo. Und in der Nähe war noch eine andere Struktur. Und das Interessante war halt, also in der Essenz kam es einem vor wie ein biologisches Raumschiff. Also es war irgendwie beschädigt, es kam der Aspekt Physik dabei vor und es lag dort halt quasi aufgeschlitzt.
Das war eine Session, die Christian gemacht hat?
Genau.
Und die war jetzt nochmal, welcher Exoplanet?
Das war 2M1207b.
Okay, aber wenn das ein Gasriese ist, dann muss das einer der Monde sein.
Genau, und okay. Dazu wollte ich gerade kommen, das ist nämlich auch so ein Aspekt. Der Viewer, der sucht sich im Zielgebiet eigentlich immer das, was sein Unterbewusstsein am interessantesten findet. Das heißt, also gerade bei Neulingen ist das wohl so. Da kann ich vielleicht kurz ein Beispiel aus einer Trainingssession letztens nennen.
Ich nehme ein Beispiel. Also meine Freundin hat mal einen Trainingstarget für mich gemacht und hat ein Glas Erdbeereis herausgesucht. Und am Ende der Session habe ich danach geguckt, was ist das Ziel jetzt gewesen, habe mir das Bild angeschaut und es hat absolut nichts gepasst. Also ich habe da was beschrieben, was war weich und warm und kariert und rot und weiß, aber es hat nicht auf dieses Glas mit dem Erdbeereis gepasst, was ich da viewen hätten sollte. Ich habe die ganze Zeit nur ein kariertes Tuch, das im Hintergrund irgendwo lag, beschrieben, aber nicht das, was im Vordergrund stand. Also genau, das karierte Tuch war für mich in dem Moment interessanter.
Aber das karierte Tuch hast du eindeutig beschrieben? Also war das unzweideutig, dass du wirklich dieses Tuch beschrieben hast?
Ich habe das Tuch beschrieben, nicht das Erdbeereis, ja.
Interessant.
Genau, und bei mir war das so, das war so ein Foto von so einem Naturschutzschild in einem Biotop. Das Foto habe ich selbst gemacht, deshalb weiß ich, wie die Umgebung dort aussieht. Und was ich halt in der Session beschrieben habe, war minimalst halt dieses Schild, also nur ganz wenige Aspekte von dem Schild. Aber ich habe die ganze Zeit irgendein Gitter beschrieben und als Eigenschaftenaspekt, also als immaterielle Aspekte hatte ich da nur, dass es zum Auffangen dient, aber nur beiläufig, also es ist irgendwas Redundantes. Und es ist so, dass 20 Meter in 20 Meter Entfernung dort an diesem Schild, da gibt es einen Teich und da gibt es so ein Auffanggitter. Soll halt irgendwie so Wasserpflanzen und Gras auffangen, was dann in einen Abfluss läuft. Das hat aber auch nur so eine beiläufige Funktion, also eine Hilfsfunktion. Und ich habe wohl ganz genau dieses Gitter dort beschrieben, aber nicht das Schild, was auf dem Foto war. Also nicht das eigentliche Target. Und da ist mein Unterbewusstsein wahrscheinlich umhergewandert und hat sich das gesucht, was es am interessantesten fand. Und ist nämlich auch so, dass ich dort in dem Biotop dieses Gitter- und Abflusssystem auch sehr interessant fand, als ich das erste Mal dort war. War ein guter Vergleich dazu. Passte sogar die Anzahl der Gitterstäbe an diesem Gitter, wie ich das beschrieben habe. Und wo ich halt drauf hinaus wollte, ist, dass Christian bei diesem Exoplaneten vielleicht das beschrieben hat, was für sein Unterbewusstsein dort am interessantesten war. Also irgendein seltsames Objekt im Orbit irgendeines Planeten in einem System, anstatt diesen Gasriesen selbst.
Okay, ja, offensichtlich war das interessanter als der Gasriese. Ja. Wobei, es gibt ja auch Leute, die behaupten, der einzige Gasriese im Sonnensystem ist die NASA. Aber okay.
Und dafür gibt es halt diese Bewegungsübungen, dass man zum Beispiel während der Session dem Viewer anweist, das Wesentliche des Targets sollte sichtbar sein. Oder man kann es halt noch präzisieren, das Wesentliche des Targets sollte von oberhalb sichtbar sein oder aus so und so viel Meter Entfernung.
Und so. Okay, ja. Da ruft jemand an. Da ruft jemand an, ja. Okay, das heißt also, die Beschreibung bis zu einem gewissen Grad stimmt sie dann noch, aber wie gesagt, der Remote Viewer wandert dann weg. Ja, hallo. Der Hörer. Oh.
Hallo.
Hallo. Du hast eine Frage.
Ja, klar. Ich wollte fragen, habt ihr mal einen Engel oder irgendwas in der Richtung gesehen? Vielleicht auch Gnome, Elfen, was auch immer?
Spirituelle Targets in der Hinsicht. Ja. Ja. Also wir selbst haben da noch nichts drauf gemacht, außer ein Bekannter von uns, der hat halt sein höheres Selbst geviewt, kann man ja dazu zählen. Jetzt solche spirituellen Wesen oder Fabelwesen oder nicht physische Wesenheiten, da haben wir noch nichts drauf gemacht, das kann man allerdings auch machen. Also wir sind auch Sessions bekannt, wo dann religiöse Archetypen geviewt wurden und auch so beschrieben wurden. Und ja, das wäre durchaus mal eine Idee.
Herbert, noch eine andere Frage?
Um ehrlich zu sein, hatte ich immer ein bisschen Schiss davor und habe das nie gemacht.
Ja, aber ich wollte eigentlich in den negativen Sachen nicht so sehr abgleiten. Vielleicht noch eine Sache. Und so ein Heiler habt ihr aber nicht mal geviewt. Also so ein Geistheiler, so während der was macht, dass man da was sieht?
Bisher noch nicht.
Ich habe mal eine ähnliche Session gemacht. Ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar. Jedenfalls haben wir mal Orgonit überprüft. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Ja.
Dass man sich zu Hause hinstellt, um eben negative Dinge abzuhalten. Was ich dort spüren konnte und anderer Viewer auch, war diese spirituelle Energie, die von diesen Orgonit-Klumpen ausgeht. Also das.
Wie hat sie die angefühlt, diese Energie? Woher wusstest du, dass es spirituelle Energie ist?
Das ist einfach unbeschreiblich.
Okay.
Nee, das ist ähnlich wie Hitze, aber anders. Viel gewaltiger. Mhm. Und nicht unbedingt unangenehm, aber es war einfach. Nee, es ist, man kann es nicht beschreiben.
Ja, beantwortet noch eine Frage vom Skype-Caller?
Danke, aber erstmal nicht, danke.
Okay, ciao.
Tschö.
Ja, also. Das heißt direkt jetzt spirituelle Wesen, Engel, Gnome und so, da hast du dich noch nie drüber getraut, Christian. Warum nicht? Hast du Angst vor Engeln?
Nee, eigentlich nicht. Nur ich hatte immer, ja, ich weiß nicht, bei diesen Targets komme ich ein bisschen gehemmt vor, ich habe schon viel gelesen, dass man festgehalten wird von Aliens. Oder dass man bei Jenseits-Sessions schon mal irgendwie das Licht sieht und dann angezogen wird. Und das mag ich irgendwie nicht haben.
Okay, also da sind wir wieder in diesem Graubereich, sage ich einfach, zwischen den verschiedensten außerkörperlichen Erfahrungen. Ne?
Ja.
Und du glaubst also, dass es tatsächlich dann, dass manche Targets gefährlich sein können?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Als nicht, vielleicht nicht körperlich, aber ich weiß nicht, was das vom Geist anrichten kann.
Aha. Ja, glaubst du, dass ein Viewer zum Beispiel in eine Art Koma fallen könnte?
Habe ich bisher nicht erlebt. Kann ich nicht sagen.
Du, ja, aber so also, ist noch nie passiert, meinst du?
Soweit ich weiß nicht, ne.
Okay.
Ich habe es auch noch nicht gehört. Aber es gibt halt verschiedene Präferenzen, auch bei den Viewern. Verschiedene Target-Vorlieben, sage ich mal, das Unterbewusstsein und natürlich auch sogenannte No-Gos. Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand eine Höhenangst hat und man lässt den irgendwas aus einer gewaltigen Höhe viewen, dass er dann tatsächlich auch diese Gefühlszustände kriegt während der Session. Während jemand, der keine Höhenangst hat, kein Problem damit hat. Also er kriegt tatsächlich auch diese Phobien in der Session, ohne zu wissen, was er da viewt. Also man kann auch körperlich darauf reagieren, in einem gewissen Maße.
Okay. Ja, was gibt's noch für so Targets, die ihr euch quasi persönlich vorgenommen habt und die interessant sind in unserem Kontext hier heute?
Ja, also wir haben mal mehr so aus Spaß meine ehemalige Heimatstadt, 25.000 Einwohnerstadt, also Kleinstadt, haben wir mal aus Spaß 500 Jahre in der Zukunft geviewt. Also das Targetbild war von 2009, also kann man sagen im Winter des Jahres 2509 geviewt, wenn es denn so genau ist. Und ja, interessant war halt dort, dass man irgendwelche, also Christian hat irgendwelche großen Strukturen beschrieben und eine Maschine oder eine Vorrichtung, die aus sich gegenläufig bewegenden Scheiben bestand und die irgendwie Energie erzeugt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Art Kraftwerk war oder so. Es hat mich zumindest an manche Schilderungen über freie Energiemaschinen erinnert. Und dann haben wir noch jemand anderen dran gesetzt. Der hat das aber nicht ganz nach Protokoll gemacht, sondern eher nach Intuition. Allerdings auch blind, also er wusste nicht, worum es geht. Und der hat dann intuitiv ein ähnliches Objekt aufgezeichnet. Also genau wie diese Maschine dort. Also das war recht interessant. Offenbar gibt es da in 500 Jahren Technologien, die wir heute noch nicht so kennen.
Das ist natürlich, ja, also davon kann man ausgehen. Wenn es uns noch gibt, dann gibt es da Technologien.
Die ja, also die Menschen scheint es auf jeden Fall noch zu geben. Zumindest Zivilisation. Und ja, aber so genaueres kann man nicht sagen. Das ist halt auch so eine Sache, Dinge über Technologien aus der Zukunft herausfinden. Da sollte man dann Viewer nehmen, die auch, sagen wir mal, eine technische Affinität haben und vielleicht auch einiges wiedererkennen können. Aber wenn das soweit in der Zukunft ist, hat man es dann natürlich schon mit Dingen zu tun, die man teilweise gar nicht mehr benennen kann.
Nein, man stellt sich vor, im 15. Jahrhundert viewt jemanden, der im Stadtpark sitzt und mit einem Handy telefoniert, vielleicht nur mit Bluetooth-Set, ne?
Genau.
Stell ich mir dann denkt sie, okay, in der Zukunft spinnen alle, ne? Ja. Die reden mit sich selber im Park. Ja, es chatten mich sehr viele jetzt über Skype an und fragen mich, ob sie mich anrufen können und weiß nicht, warum sie das einfach tun. Ja, deshalb bin ich jetzt mit Skype online, Skype-Name CropFM und man kann hier rein skypen. Also, just do it. Ja, da ist schon jemand. Unarmed. Hallo. Moment, jetzt ist er da. Hallo, Unarmed. Hörst du uns?
Hallo?
Ja, du bist on air. Was ist dein Begehr?
Ja, hallo Tarek.
Hallo.
Hallo Stefan, hallo. Alias Wingman und hallo Christian. Das ist ja hallo. Wirklich eine sehr spannende Sendung bislang. Ich hätte eine Frage und zwar betreffend nicht die ferne Zukunft, sondern eigentlich relativ bald. Und zwar, ob ihr da schon irgendwie Erfahrungen habt bezüglich 2012 oder kurz danach, ob ihr da irgendwie schon irgendwelche Sessions dazu gehabt habt.
Ja, also wie gesagt, die Essenz, die ich jetzt so kenne, ist, dass die Welt dann nicht untergeht. Also um das mal grob zu sagen. Also es geht weiter.
Mhm. Also ich glaube, also ich gehe auch davon aus, aber habt ihr da irgendwie schon irgendwie Informationen, wie es eventuell in der fünften aussehen sollte oder in der vierten Dimension?
Also es gibt eine Timeline, die wurde von der Remote Viewing Akademie gemacht. Dort sind Manfred Jelinski und sein Team, also der ist vielleicht bekannt durch die Remote Viewing Lehrbücher. Und ich suche das gerade mal raus. Also das ist eine Timeline ab 2010, die geht bis 2030 und ja, über dimensionale Wechsel und ähnliches steht dort jetzt nichts, aber aus dem technologischen Bereich recht interessante Dinge. Zum Beispiel steht hier für den Raum 2016, 2017, dass die ersten Quantencomputer auf den Markt kommen und dass so in 2020ern virtuelle Welten quasi das Hauptvergnügen des Volkes sind, also dass man direkt sich in virtuelle Welten begeben kann, wie bei der Matrix. Also mit dem Geist quasi wird in virtuelle Welten gehen kann. Und ja, was haben wir noch Interessantes? Also es wird ein Szenario beschrieben an der Küste Nordamerikas, was mit einer starken Überschwemmung zu tun hat. Aber jetzt so dieser Bereich mit Dimensionswechsel und Ähnlichem, da steht dort nichts. Da muss man allerdings so sagen, da kommt es auch drauf an, wonach man sucht. Weil es muss halt sehr präzise gefragt werden. Die Frage beim Remote Viewing bestimmt, was quasi hinterher rauskommt. Also wie präzise es ist.
Naja, aber andererseits hast du ja gesagt, dass man beim Remote Viewing dann oft auch vom Target abkommt, weil einem was anderes mehr interessiert.
Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, die Frage, also die Target-Formulierung so präzise wie möglich zu stellen, so neutral wie möglich zu stellen, also dass keine Suggerierung drin ist. Beispiel, ich habe ein UFO-Foto, das möchte ich viewen lassen, da schreibe ich jetzt nicht drauf, beschreibe das UFO zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern beschreibe das abgebildete Objekt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Mhm. Aber wie im Beispiel von diesem Exoplaneten, den ihr geviewt habt, kann es ja auch sein, dass das andere Target, das der Viewer dann sieht, viel interessanter ist als das ursprünglich angepeilte, ne?
Genau, und dafür gibt es die Bewegungsübungen und dass man halt auch nicht das gesamte Target viewt. Das war halt jetzt nicht so günstig an dieser Exoplaneten-Session, sondern dass man Einzelaspekte untersucht. Also man verschafft sich erstmal einen Überblick und untersucht dann die Einzelaspekte eines Targets. Deshalb muss man da mehrere Sessions drauf machen eigentlich. Und deshalb gibt es auch die Bewegungsübungen. Das gilt wohl übrigens nicht nur für räumliche Targets, also dass sich jetzt jemand den interessantesten Planeten in einem Sonnensystem aussucht, sondern auch zeitlich. Also dass man offenbar auch entlang der Zeitlinie sich ein interessantes Ereignis aussucht. Und dass man da durchaus tatsächlich an einem angegebenen Zeitpunkt vorbeischlittern kann. Hat sich zumindest in einigen Sessions so gezeigt.
Okay, also, Arnabend, hast du noch eine Frage an die beiden?
Ja, also gerade jetzt, wo es wirtschaftlich so schlecht steht, ich weiß nicht, hast du nicht persönlich mal irgendwie versucht, da zum Beispiel ganz präzise jetzt 2013, haben wir dann noch ein Geldsystem? Oder wird es ein anderes sein oder ein neues? Also das würde mich sehr interessieren, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt.
Also Leute der RV-Akademie, hallo?
Die RV-Akademie sagt voraus, dass der Euro 2013 stabilisiert wird, was mich etwas verwundert, wenn man sich so die ganzen Informationen zusammensucht. Allerdings, ja, wir werden sehen.
Also Christian, du wolltest da auch was dazu sagen?
Ja, ich wollte auch auf die RV-Akademie noch mal ansprechen. Sie hat, glaube ich, auch geviewt, dass die Enteignung des Bürgers stattfinden wird und dass sich ein Polizeistaat errichtet.
Also der Euro wird zwar stabilisiert, aber wir werden alle enteignet und leben in einem Polizeistaat. Na, großartig.
Echt? Das haben die geviewt? Weiß ich gar nicht.
Also dann lieber kein stabiler Euro, oder?
Ja, das ist halt die Frage. Die Zukunft ist offenbar variabel.
Also ja, offenbar. Also ich...
Ja. Also Wahrscheinlichkeitssituationen, könnte man sagen.
Ja, es sind immer nur Möglichkeiten, ja.
Interessant wäre natürlich etwas in der Zukunft zu sehen, was man auch verifizieren kann, zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung, wie in dem Beispiel, oder halt auch Technologien, die in ein paar Jahren auf den Markt kommen. Zum Beispiel, dass man das neueste Handy im Jahre 2015 beschreibt oder so.
Ja, oder das nächste große Ding im Netz nach Facebook, ne? Genau. Oder Twitter oder so.
Ja, wobei ich mir da vorstellen kann, dass das sehr abstrakt wird. Also gerade bei so Software-Sachen, dass man vielleicht die Eigenschaften beschreiben kann, aber es ist halt schon so abstrakt. Das hat man auch, ich sage mal, wenn man jetzt als Target irgendwas Computeranimiertes nimmt oder irgendwas nicht Reales, sage ich mal, wenn man so ausdrücken will. Also ein computeranimiertes Bild oder so, dann kriegt man für gewöhnlich kaum Daten oder sie ergeben letztlich keinen Sinn. Also man kann durchaus die Farben beschreiben und die Formen ungefähr, aber es kommen jetzt natürlich nicht so viele Daten an wie bei einem wirklich physischen Target oder vorhandenen Target.
Ja. Okay, Arnabend, ich glaube, die Fragen sind beantwortet oder gibt es noch was, das du wissen möchtest?
Danke, vorerst restlos glücklich. Viel Spaß euch noch allen.
Danke, ciao. Dann machen wir die Leitung wieder frei. Danke für die Fragen. Okay, jetzt werden sich natürlich viele Fragen am Ende, also vielleicht bleiben wir, um die Mystery Targets jetzt abzuschließen. Gibt es da noch irgendeines, das ihr auf jeden Fall besprechen möchtet auf Sendung?
Gibt's da noch? Also es gibt noch einige Daten über das Dreiecks-UFO von Belgien.
Ja.
Sehr bekannter Fall.
Das waren eigene Viewings, die ihr gemacht habt? Oder?
Ja, das,
okay, ja.
Das ist nicht von uns selbst.
Das okay.
Haben auch mehrere geviewt. Und dieses Dreiecks-UFO von Belgien, da wurde als Vorlage auch dieses berühmte Foto genommen. Und da wollte man eigentlich nur rausfinden, ist das gefälscht oder ist das wirkliches Foto? Und was man halt hatte, ist, dass es tatsächlich ein Objekt ist, was vorm Nachthimmel schwebt und von schräg unten aus fotografiert wurde. Und das Objekt soll aus einer Art Metall sein, aber das Metall ist nachgiebig und flexibel wie Gummi. Also ganz merkwürdige Materialeigenschaften. Und man hat halt auch ins Innere geschaut. Dort beschrieb man dann spiegelnde metallische Gänge, die keine Lichtquellen hatten, sondern die Luft selber schien zu leuchten in dem Objekt. Also keine konventionellen Lichtquellen. Und die Besatzung, die bestand wohl aus humanoiden Wesen, circa 1,30 bis 1,40 groß, und die ähnelten den Greys, also diesen üblichen grauen Aliens, sage ich mal. Und Essenz kam heraus, dass sie sich auf der Erde umsehen und dort mehrere Dinge erforschen, also die Menschen, Tiere, Natur und so weiter. Quasi eine wissenschaftliche Mission. Und
bitte dranbleiben, ja.
Die Viewer, die empfanden halt diese Insassen meistens auch als unfreundlich oder abweisend und befremdlich. Also nicht in jedem Fall, aber in meisten Fällen schon.
Okay, sorry, ich habe jetzt ich hab den Skype-Channel jetzt ein bisschen laut gestellt gehabt. Universe Boy, hallo, willkommen auf Crop FM. Du hast eine Frage?
Ja, schönen guten Abend, hallo aus...
Ja? Aus wo?
Ich habe hier irgendwie so Rückkopplung, ich höre alles.
Ja, dann müssen Sie Ihren Player ausschalten, beziehungsweise... Aber stellen Sie einfach die Frage und dann...
Okay, ich stelle meine Frage. Ich würde gerne wissen...
Nicht auf das Echo warten. Stellen Sie einfach die Frage.
Ich stelle mir mal den Player aus.
Ja, den müssen Sie ausstellen.
Ah, viel besser. Okay, wie ist denn die Einstellung der Gäste zu dem Thema oder zu dem Konzept, man kreiert sein eigenes Universum, und wie würden die das unter einen Hut bringen mit dem Konzept Remote Viewing?
Okay, danke.
Es ist auch so, dass ich dass ich mich vorher mit dem Gesetz der Anziehung bzw. Gesetz der Resonanz beschäftigt habe, bevor ich Remote Viewing kennengelernt habe. Die Erschaffung des Universums, der eigenen Realität, bin ich eigentlich von überzeugt, dass man das selbst tut. Also ich sage jetzt mal, das Wünschen, das Manifestieren, das ist für mich Remote Doing. Also machen.
Sehr schön, Remote Doing, das ist ein schönes Wort, ja.
Ja.
Beantwortet das die Frage?
Ich versuche das gerade selber zu verarbeiten, diese Information, weil überhaupt das Thema Zeit und Manifestieren und das ist halt nicht, ja, zumindest wenn man es so will, in dieser Dimension nicht sofort eintritt und so weiter, sich das überhaupt irgendwie erstmal so klar zu machen und dann die Geschichte mit dem Remote Viewing 500 Jahre in die Zukunft sehen, und es sprengt so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Deswegen wollte ich einfach mal hören, wie die Gäste über diese Geschichte denken. Also ich sehe es auch so, ich habe das Gefühl, ich kreiere irgendwie mein Universum selber. Ich bekomme da ständig Feedbacks, nur ich habe jetzt mit Remote Viewing überhaupt keine Erfahrung.
Genau, das ist auch so ein Gedanke, der mich eigentlich tagtäglich beschäftigt. Ich frage mich auch immer, was ist Raum, was ist Zeit wirklich? Aber das ist, glaube ich, was wir mit dem Verstand überhaupt nicht fassen können. Also ich denke, die Antwort, die haben wir alle nur innerlich irgendwo, aber mit dem Verstand lässt sich das gar nicht beantworten.
Ja, ich glaube, so wie dem Skype-Caller geht sehr vielen, mir immer wieder dann natürlich eingeschlossen. Also ich meine, diese ganzen Themen, die wir da heute behandeln, sind teilweise sehr schwer greifbar und sie sind teilweise auch widersprüchlich, ja? Oder zumindest scheinbar widersprüchlich, manchmal tatsächlich, und vieles davon ist wirklich verwirrend. Also ich kann diese Verwirrung, die Sie haben, lieber Anrufer, sehr gut nachvollziehen.
Ja, mein bürgerlicher Name ist Gero übrigens.
Ah, hallo Gero, okay. Ja, noch eine Frage an die beiden Gäste?
Ja, so Geschichten wie, wenn man jetzt Personen ausfindig macht, wenn jemand vermisst ist, dann gibt es ja anscheinend irgendwie einen Konsens, oder es gibt halt einen Standort einer Person und diese Person kann man irgendwie ausfindig machen. Und jetzt wieder, um diese Brücke zu schlagen zum Manifestieren, wie würdet ihr das einschätzen? Wenn man jetzt tatsächlich vielleicht alles kreiert, kreiert man dann einfach das Universum, wo man die Person da platziert, wo man sie findet?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage so ganz richtig verstanden habe.
Also wenn ich jetzt
einen Vermissten... Moment, stell die Frage vielleicht, Gero, stell die Frage einfach noch einmal.
Ich versuche sie anders zu formulieren. Also wenn ich jetzt, ich meine, gehört zu haben, dass ihr, ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an verfolgt, dass ihr auch schon mal vermisste Personen versucht habt zu finden, oder es war jemand anders. Habt ihr das schon mal probiert?
Das war jemand anders. Das war jemand anders, ja, da ging es, glaube ich, um diese Geiselnahme im Iran.
Genau. Also, ja, dann erübrigt sich die Frage eigentlich. Also mich würde interessieren, egal was man jetzt versucht durch Remote Viewing zu erfahren, habt ihr das Gefühl, oder wie würdet ihr das einschätzen, ist es einfach, wie kommt das zustande, dass man dann so ein Konsensrealität kreiert, dass man halt irgendwas findet, was man vielleicht verifizieren kann. Also das ist schon irgendwie ja so ähnlich funktioniert wie ich gehe jetzt los und ich weiß, da hinten ist mein Supermarkt und da finde ich ihn, weil ich weiß, der Supermarkt ist da. Nur beim Remote Viewing habe ich ja im Prinzip keine wirklichen Ansatzpunkte oder Anker. Ich lasse einfach irgendwie, also so habe ich das Gefühl, ich lasse einfach das, was kommt, auf mich wirken.
Na, ganz im Gegenteil. Also beim Remote-Viewing braucht man, das haben wir gerade vorher besprochen, einen ganz stark definierten Anker, um wirklich Sinnvolles rauszufinden. Außer man hat Glück und kommt zufällig auf ein anderes Target, das auch sehr spannend ist. Aber würdet ihr mir da zustimmen?
Ja, Stefan? Also je präziser, desto besser. Also es gibt da so einen Satz aus dem Englischen, der englischen englischsprachigen Remote-Viewer-Szene, der heißt dann Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll formuliert, kommt nur Müll raus, sage ich mal. Also je präziser die Frage oder die Target-Formulierung gestellt ist, desto genauer kann man es eigentlich recherchieren und desto besser kann man hinterher die Mosaiksteinchen zusammensetzen.
Okay.
Ja, okay. Interessant.
Ja. Yeah. Okay, danke für den Anruf.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ja.
Also bei der Personensuche gibt es halt noch das Problem, dass Personen sich üblicherweise bewegen, wenn sie noch leben. Deswegen ist da Standort festzumachen schlecht.
Ja, aber man kann ja die Person direkt selbst anpeilen, oder?
Ja, das geht schon.
Ja. Nachdem man auch ja auch Konzepte viewen kann, kann man natürlich auch sagen, okay, wo befindet sich diese Person gerade? Ne? Quasi die Person ist dann die Koordinate oder so.
Da gibt es auch ein interessantes Beispiel von Ed Dame. Und zwar hat man da eine Person gesucht, die schon seit 30 Jahren oder so vermisst war. Also und das hat man dann so gemacht, man hat quasi die Umgebung anhand der markantesten Umgebungsmerkmale eingegrenzt. Also man hat, glaube ich, formuliert, die markantesten Umgebungsmerkmale, die dem Target am nächsten sind. Das Target war die vermisste Person. Und so hat man halt diese Umgebungsmerkmale immer genauer herausgearbeitet, zusammengestellt und dann halt in der Umgebung gesucht, wo diese Person oder die Überreste der Person halt vermutet wurden. Und ja, dann hat man tatsächlich in einem Flussufergebiet, wo viel Wald war, hat man tatsächlich einen Knochen gefunden. Das war dann auch schon alles. Aber offenbar hat man die Überreste dieser Person dann gefunden, anhand der Umgebungsmerkmale.
Das ist schon auch spannend. Also diese Fälle, wo man es wirklich verifizieren kann, die sind ja vor allem die spannenden. Genau. Also zum Beispiel dieses eben klassische Beispiel, wo also Ingo Swann, glaube ich, war es, die Ringe am Jupiter sieht, bevor die NASA sie sieht.
Genau.
Kann man nicht mehr viel dazu sagen, außer, okay, ja, er kann es auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, viele werden sich...
Ja? Ja, das wäre auch spannend in Bezug auf den Pluto, der soll ja jetzt 2015, glaube ich, soll dort auch eine Sonde vorbeifliegen und halt erstmals ein richtiges Foto vom Pluto machen.
Ja, das wäre vielleicht ein Target für euch.
Also ich habe es schon mal gemacht, allerdings nur eine Einzelsession und was darüber kam, war recht langweilig eigentlich. Also ich hatte irgendwie so bräunlich-weiße Farbtöne und viel mehr war da eigentlich nicht. Also der schwarze Hintergrund und also wenn ich da nicht völlig am Target vorbei war, dann ist es ein sehr langweiliger Planet.
Zumindest aus der Entfernung, aus der du ihn jetzt... Du warst genau. Da wahrscheinlich irgendwo im Orbit. Ich meine, zu den Mystery Targets jetzt auch noch abschließend, wir haben ja vor der Sendung mal kurz gesprochen, interessant wäre es ja zum Beispiel herauszufinden, was passiert eigentlich bei diesen Entführungserlebnissen. Und ich hatte da gerade unlängst eine meiner Meinung nach sehr interessante Dame on air in einer Spezialausgabe, Heike Habel. Und ihr habt gemeint, ihr würdet das einmal remote viewen und zwar würde mich da jetzt konkret interessieren, dieses erste Erlebnis, das ihr auch in der Sendung am detailliertesten beschreibt, 1982 auf dieser abgelegenen Landstraße. Was ist da passiert? Ist da wirklich was passiert? Oder, also wo sie, ihr kennt, glaube ich, das Interview?
Ja, ich kenne das.
Okay.
Ich hab das gehört.
Also das wäre doch vielleicht ein interessantes Target, oder?
Könnte man machen. Ja, also die Person muss natürlich damit einverstanden sein.
Okay.
Und ja, das könnte man mal probieren.
Also ich kann mir nicht vorstellen, warum Heike damit nicht einverstanden sein soll, weil sie möchte selber rausfinden, was da passiert ist. Also vielleicht können wir das ja einmal machen und dann würden wir einfach, wann immer ihr dann damit fertig seid, einmal ein Update machen zu dieser Sendung und ja, dann könnte man mal dieses Erlebnis, das Heike da hatte vor 30 Jahren, aus eurer Sicht beschreiben.
Genau, könnte eine Weile dauern, weil muss man dann ja quasi in den Targetpool reinschieben, damit keiner Verdacht schöpft. Also soll keiner eine Vorannahme haben, was er jetzt tut. Aha. Das heißt, man macht das üblicherweise so, man hat seinen Targetpool, sagen wir mal 100 Bilder und das meiste davon sind irgendwelche Trainingstargets. Als wenn man einfach eine Postkarte in den Umschlag schiebt oder irgendein Handel, ein ganz normales Foto halt, nichts Spektakuläres. Und aber ein kleiner Teil von diesem Targetpool besteht dann halt aus Projektarbeiten. Also Targets, die man projektmäßig abarbeiten möchte. Und das macht man halt so, dass man keine Vorannahmen hat. Also dass das so vermischt und vermengt ist von der Anzahl her, dass keiner der Viewer jetzt annehmen kann, ja, das wird jetzt wahrscheinlich die Entführung sein oder so. Und deshalb kann das eine Weile dauern.
Okay, aber vielleicht könntet ihr das einmal in den Drink Pool reintun und dann könnten wir ihn...
Genau.
Also das, ich fände es sehr interessant. Ich meine, war natürlich eine sehr kontroverse Sendung und es gibt alle möglichen Annahmen bis dahin, dass das natürlich alles blanke Einbildung war. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit im Moment, da jetzt wirklich herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist, als über solche Methoden vielleicht, weil, naja, das gibt
ja
dann keine
Aussage. Ich wäre auch gespannt, also was da rauskommt, weil es vermischt sich ja teilweise auch tatsächlich mit Bewusstseinsphänomenen und solchen Aspekten, dass es über das Physische hinausgeht und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen könnte.
Ja, ja.
Generell bei solchen.
Also vielleicht wollt ihr, wenn ihr Heike mal anmelden wollt oder so, ich glaube, ihre E-Mail ist eh online, beziehungsweise die kann ich euch gerne geben und falls ihr sie vorher fragen wollt, wobei ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwas dagegen hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die freut sich drüber, weil sie möchte ja auch wissen, was da passiert ist.
Alles klar, interessante Idee auf jeden Fall.
Okay, also würde mich sehr freuen, würde mich auch sehr interessieren. Jetzt, wenn man sich das anhört, natürlich klingt sehr spannend, klingt vor allem, ich meine, die Möglichkeiten sind natürlich immens. Wenn man es jetzt für Wetten und so oder fürs Lotto einsetzt, Christian, da hast du ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder?
Ja, das Problem ist, dass man das scheinbar alleine, also wenn man alleine viewt, nicht wirklich gut gebacken bekommt. Da braucht man schon ein gutes Team, das auch regelmäßig zusammenkommt und auch dran arbeitet. Also diese Methode, wie man sie in der Doku gesehen hat, die ist nicht ohne Tücken. Aber ich arbeite weiter dran.
Ist eines unserer Forschungsprojekte, sozusagen.
Ja. Das ist eigentlich ein ständiges Projekt von uns.
Okay. Jemand hat dann noch eine gute Idee im Chat. Vielleicht könnte man auch Blackjack reviewen. Viewen.
Ja,
also das finde ich, also Jack Black, wie auch immer, als er damals in dieser Basis in New Mexico mit seinem Vater irgendwo in diesem unterirdischen Raum sitzt und dieser Alien im anderen Raum und ihm wird schlecht. Diesen Moment. Das wäre doch ein wirklich interessantes Target, oder?
Ja, da müsste man sich vorher eine möglichst neutrale und präzise Target-Formulierung ausdenken.
Ja.
Und aber wenn man das hinkriegt, dann könnte ich mir durchaus sowas vorstellen.
Also wenn Heike zum Beispiel jetzt partout nicht will oder wenn es irgendwie nichts wird, das wäre, finde ich, meine Alternative. Und das würde ich ganz einfach machen. Also ja, Blackjack das ist eh anonym, also das ist, finde ich, okay. Das kann man, glaube ich, einfach machen.
Müssen dann natürlich auch Leute viewen, bei denen das kein No-Go ist. Also wenn Aliens involviert sind, das mögen halt viele nicht.
Ja, verstehe ich. Wenn die Aliens vor allem dann bemerken, dass man sie gerade viewt,
Ja, das können die offenbar durch Raum und Zeit. Also das war auch bei diesem Dreiecks-UFO in Belgien so. Das wurde 20 Jahre später geviewt, nachdem es dort rumgeflogen ist. Und die Insassen haben die Viewer offenbar auch trotzdem bemerkt.
Ja, wobei ich meine, man kann das ja in dem Moment, wo also überhaupt klar ist, dass das ein Alien ist, kann man das ja auch schon abbrechen wieder. Ne? Das wäre eigentlich das, was mich jetzt wirklich interessieren würde. Was war dahinter dieser Wand? Erstens mal natürlich, ist es wirklich so passiert, wie er es uns erzählt hat? Oder ist das eine falsche Erinnerung? Oder hat er sich einfach ausgedacht? Kann man auch nie ausschließen. Und dann natürlich, war das wirklich eine Lebensform, die nicht von der Erde ist?
Genau.
Oder eine Lebensform, die jetzt genetisch völlig unterschiedlich ist als der Mensch. Das würde auch schon reichen. Ne?
Natürlich schon ein ziemlich anspruchsvolles Target, weil man weiß es nicht, wenn es, sage ich mal, Einbildung oder Erfindung ist, dann kann man auch durchaus diese Geschichte beschreiben, sage ich mal, allerdings merkt man teilweise schon, wenn es nichts Physisches ist.
Okay. Wenn man jetzt, ach, man fällt dann auf die Geschichte zurück, die derjenige beschreibt.
Genau.
Auch wenn man das komplett genau festlegt, nein, es ist irgendetwas in den Vereinigten Staaten, also dann auch noch?
Also was ich jetzt sagen wollte ist, wenn man jetzt ein geistiges Target View, zum Beispiel eine Vorstellung, eine reine Vorstellung, an die kein reales Ereignis geknüpft ist, dann scheint man das auf gewisser Weise bemerken zu können, weil das fühlt sich anders an. Das sind dann sogenannte Soft-Targets, also genau wie Emotionen einer Person und so. Das kann man mit ein bisschen Erfahrung, fühlt man das irgendwie heraus, dass es nichts Physisches ist.
Okay. Und,
da bin ich schon gespannt, was dabei rauskommen könnte.
Ja, das wäre sehr spannend. Ich meine, ich glaube, sehr viele sind da eben jetzt, glaube ich, neugierig geworden und wollen das probieren. Was wäre euer Tipp? Wie steigt man da ein? Wie versucht man das? Das kann ja angeblich jeder, ne?
Ja, das kann jeder, ja. Also hat noch keiner bewiesen, dass er es nicht kann, sagen wir es so.
Da gibt es ja zum Beispiel ein Buch, das habe ich eh auch verlinkt und das empfiehlst du auch?
Das empfehle ich auch auf meiner Seite, also c-rv.de. Also mittlerweile gibt es auch eine Community, wo man sich anmelden kann. Und dort finden dann auch schon mal Live-Sessions statt und so weiter.
Aber Remote Viewing, das Lehrbuch, wer hat das noch einmal geschrieben?
Das war Manfred Jelinski.
Wer?
Manfred Jelinski heißt der Autor.
Manfred Jelinski, okay, da gibt es 6 Teile.
Jelinski,
okay.
Also an Lehrbücher sind das 4, die ersten 3 kann ich gut empfehlen.
Okay. Ja gut, also der erste Teil ist einmal verlinkt von der Startseite aus, falls sich jemand dafür interessiert. Und ist das ein guter Einstieg, also diese ersten 3 Teile?
Ja, also ich habe den größten Teil dadurch gelernt.
Okay.
Ich auch. Es ist allerdings kompliziert, nur durch die Bücher zu lernen, das muss man auch sagen. Also das ist ein ziemlich steiniger Weg. Also man macht viele Fehler, die man nicht machen müsste.
Und was ist ein einfacherer Weg? Was?
Wenn man einen Trainer hat, würde ich sagen.
Okay.
Ja, und auch wenn man mit Erfahreneren zusammenübt. Also in dem Sinne ist es ja ein Trainer. Und da gibt es halt auch eine Möglichkeit. Wir machen das meistens durch Skype-Sessions, kann man so sagen, Skype-Konferenzen. Und zwar mit Webcam dabei, dass jemand quasi die Webcam auf sein Protokoll richtet, das er gerade ausfüllt. Der Monitor dann sehen kann, wo ist der Viewer und dann halt seine Anweisungen geben kann. Also dass man das quasi auch online durchführen kann, ohne dass man jetzt bei jemandem am Tisch sitzen muss.
Und ihr, wie kriegt man da Kontakt zu euch, wenn man das jetzt einmal probieren möchte?
Also ich habe eine Webseite c-rv.de.
Okay, die ist verlinkt, das, ja. Also Website zum Thema Remote Viewing heißt der Link, ja.
Da kann man mich erstmal über Skype erreichen. Und Remote Contact ist dort auch verlinkt. Also die Community.
Okay, dann sag nochmal die Adresse durch, Christian.
c-rv.de
Sehr leicht zu merken. Und da kann man dann mit euch Kontakt aufnehmen und ihr seid anscheinend eine größere Gruppe an Viewern. Versteht das richtig?
Es wächst.
Es wächst, okay.
Ja.
Und da gibt es aber natürlich dann auch Kurse und Seminare, nehme ich an, vor allem in den Vereinigten Staaten.
Ja, also Vereinigte Staaten und inzwischen auch Deutschland von verschiedenen Trainern. Zum Beispiel auch Manfred Jelinski, der die Bücher geschrieben hat, der bietet das auch an.
Also der Autor von Remote Viewing, das Lehrbuch?
Genau. Mhm. Und Christian hat da, glaube ich, auch ein paar Angebote, oder?
Bitte?
Du hast auch ein paar Remote Viewing Trainingsangebote.
Ja, die sieht man auf meiner Seite.
Genau.
Okay. Ja, also das wäre dann quasi der Einstieg, entweder über ein Buch oder vielleicht zuerst ein Buch und dann aber mit anderen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, zusammen trainieren.
Ja, also bei mir ist auch der Unterschied, ich mache das eigentlich nur ausschließlich über Skype, weil ich eben nicht durch halb Deutschland fahre und ich das auch keinem anderen zumuten möchte. Bei den anderen Trainern in Deutschland, die sind halt in ganz Deutschland verteilt. Der eine wohnt eben in Ostfriesland, der andere in Bayern. Und die machen nur persönliches Training, also vor Ort. Ich mache das Ganze übers Internet.
Ja. Und Wingman, du möchtest ja im Sommer auch wirklich eine dezidierte Ausbildung dazu machen, ja? Also du möchtest eine besuchen.
Ja, wenn sich das ergibt, möchte ich das auch machen. Und ja, also es wird nächstes Wochenende gibt es auch einen Remote-Viewing-Kongress in Erfurt von Freitags bis Sonntags. Und da wird es auch interessante Vorträge geben.
Informationen dazu findet man auch auf der Website vom Christian?
Zum Kongress müsste man auf die Seite sinnestraum.de gehen.
sinnestraum.de.
Richtig.
Und dort findet man dann Informationen zu einem Kongress, der nächste Woche stattfindet, in Erfurt.
Er findet vom 11. bis 12.06. in Erfurt statt.
Okay, interessant. Da gibt es da auch noch so Software-Tools, wie zum Beispiel T-Rive oder Hemisync-Tools etc. Wie hängt das jetzt zusammen mit Remote-Viewing?
Also Thrive, das ist mein Co-Admin bei Tetawave. Das war jetzt, glaube ich, eine Verwechslung.
Oh, sorry, ich dachte, das ist ein Tool. Okay, aber es gibt dann auch so... Sprich mal über Thrive zuerst.
Ist ein sehr begabter, außerkörperlich Reisender. Aber Hemisync, das ist halt ein Tool, was man benutzen kann, um durch gewisse Schwingungsmuster andere Bewusstseinszustände zu begünstigen oder leichter dort hereinzukommen. Zum Beispiel kann man halt Theta-Wellen induzieren, dass man halt meditiert und sich durch diese Audioschwingungsmuster Theta-Wellen begünstigt oder Alpha-Wellen begünstigt und dann leichter in diese anderen Bewusstseinszustände kommt. Das wurde, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit Remote Viewing erforscht, am Monroe-Institut.
Okay, hochinteressant. Also, und dieser, da gibt es ja, nennt man inzwischen ja auch E-Drugs oder so ähnlich, oder Eye-Doser, glaube ich, ist so ein Ding. Also diese elektronischen Drogen, ne? Und so in der Richtung, die kann man natürlich auch irgendwie dazu einsetzen, dass man sich eher in einen Zustand bringt, in dem man dann diese Dinge leichter tun kann.
Genau.
Wie zum Beispiel Remote Viewing. Thrive jetzt, das war da offenbar ein Missverständnis, was hat es jetzt mit diesem Herrn auf sich?
Ja, ist halt mein Co-Admin bei Tetawave und sehr begabter außerkörperlich Reisender, muss ich sagen. Und mit ihm hatte ich halt auch schon ein paar Erlebnisse. Also so Sachen wie im Traum getroffen, dass wir hinterher beide unabhängig voneinander dieselbe Umgebung beschreiben konnten und sowas. Also sehr interessante Verifikationserlebnisse.
Okay.
Aber das wäre sicherlich mal was für eine separate AKE-Sendung oder Astralreisensendung. Obwohl wir sowas im Prinzip schon hatten. Müssten wir mal schauen.
Okay. Ja, also wirklich ein spannendes Thema, auf dem ihr euch da begebt. Was sind jetzt eure Pläne in der Zukunft zum Thema Remote-Führung? Ich meine, Stefan, du möchtest da einen Kurs besuchen etc. Christian, du wirst, glaube ich, auf diesem Kongress einen Vortrag halten, ja?
Oh je.
Ich übrigens auch.
Was heißt dir oh je? Du hattest schon Albträume drüber, ja?
Ja. Also ich bin nicht so souverän, wie das vielleicht in der Doku aussieht. Ich bin eigentlich ein ganz schüchterner.
Ja, das bin ich auch, aber da muss man halt drüber.
Ja, bin ich auch, aber man kann ja über sich hinauswachsen.
Genau, das müssen wir alle, oder?
Also ich werde auch einen Vortrag halten. Das ist auch mein erster Vortrag in der Hinsicht, wenn man mal von gewissen IT-Präsentationen absieht, vor ganz kleinem Publikum. Und ja, mal schauen, vielleicht ist es interessant.
Ja. Ja gut, gibt es jetzt noch irgendetwas, das ihr zum Thema Remote Viewing unbedingt loswerden wolltet? Ich meine, wir kommen jetzt so schön langsam, würde ich sagen, an das Ende der Sendung. Ich glaube, wir haben einmal das Ganze relativ gut umrissen. Gibt es noch irgendwo etwas, das wir vergessen haben, das ihr auf jeden Fall noch reinbringen möchtet?
Ja, es ist keine Glaubenssache.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch nicht, ne? Es ist, ich meine, wenn man sich allein jetzt dein Video anschaut und wie gesagt, du hast zu diesem Zeitpunkt das wie lange betrieben?
Ungefähr
ein Jahr,
angefangen habe.
Eineinhalb Jahre oder so, oder ein Jahr.
Das müsste schon ein paar Monate gewesen sein. Ja.
Ein paar Monate nur?
Ich weiß es nicht.
Ja, größenordnungsmäßig waren es ein paar Monate, also nicht einmal ein halbes Jahr noch.
Sagen wir ein Jahr ungefähr.
Okay, ein Jahr. Also nach einem Jahr, ich finde es wirklich erstaunlich, also vor allem der erste Teil des Videos, wo du also diese Bilder tatsächlich meiner Meinung nach beschreibst, also... Und vor allem auch diese Gegenüberstellung dann, die Beschreibung des einen Bildes, wenn das jetzt zufällig wäre, ausgetauscht mit der Beschreibung vom anderen, passt überhaupt nicht mehr. Das heißt, deine Beschreibung korreliert eindeutig mit dem Target. Und das nach relativ kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie begabt du dafür bist. Begabung spielt da schon aber eine Rolle, oder? Oder ist das so?
Scheinbar ja. Also ja? Es ist ist ja eben auch so, dass viele sagen, dass sie nicht sehen können. Also die haben keine Bilder vor Augen, was ich nach einer Zeit lang bekomme. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so begabt bin. Ich kann nur aus meiner Perspektive heraus darüber reden.
Ja, ist schon klar.
Ja, Fakt ist mal, dass jeder sich bei der ersten Session, die er in seinem Leben macht, einen Eindruck von RV machen kann. Also nach der ersten Session weiß er, dass es eigentlich funktioniert. Wenn er sagt, es funktioniert nicht, dann wird das bestritten, weil er vielleicht Angst davor hat.
Okay. Also es kommt
keine Glaubenssache, man muss es ausprobieren.
Also man kommt eigentlich recht schnell zu dem Punkt, wo man sich nicht mehr fragt, funktioniert es, sondern wo man fragt, was kann ich damit machen?
Und an dem Punkt seid ihr jetzt, ne?
Genau, weil dass es funktioniert, das merkt man eigentlich recht früh.
Ja, aber zuerst kommt noch die Frage, warum funktioniert es? Und darauf hat man nie eine Antwort.
Ja, stimmt, da gibt es noch keine richtige Antwort drauf.
Ja, noch, aber wir arbeiten dran, oder?
Ja.
Okay. Ja, also war für mich ein äußerst spannendes Interview. Was ist das Fazit für euch? Eurer bisherigen Arbeit?
Also es ist sehr komplex, man kann sehr viel machen und es gibt noch unglaublich viel Forschungsbedarf.
Also
jede Frage wirft 1000 neue auf, sage ich mal.
Also wenn jemand sich interessiert, dann entweder mit euch Kontakt aufnehmen oder sich einfach selbst darüber informieren und das mal probieren oder eben nach Erfurt kommen, nächste Woche, glaube ich, ne?
Genau.
Richtig. Und dann kann man euch live sehen und gleich mit euch reden und mit anderen auch und kann da irgendwie einsteigen. Ja, wunderbar. Also ich Christian, hast du noch eine Essenz, ein Fazit?
Nö, ich bin völlig frei.
Du bist völlig frei von allen Essenzen. Okay. Ja, danke euch. Und wirklich toll, dass ihr das einfach probiert und dass ihr das auch macht und dass ihr drüber natürlich auch so frei sprecht. Sehr schön. Und ja, wenn ihr dann eines der beiden Ziele, also wir hätten da anzubieten Heike Habel und ihr Erlebnis vor 30 Jahren oder Black Jack und sein Erlebnis vor, ich weiß nicht, wann das war, 40 Jahren oder so, kann man dann in der Sendung nachhören. Falls ihr da irgendwas viewt, dann wäre das super. Dann würde man da einfach einmal ein Update machen zu dieser Sendung.
Ja, werde ich auf jeden Fall mal was in unseren Pool schmeißen.
Super. Und ich würde aber sagen, wir machen sowieso mal ein Update zu dieser Sendung. Vielleicht so in ein, zwei Jahren, wenn ihr da selber schon wieder ein bisschen weiter seid. Dann schauen wir einfach mal, was ihr bis dorthin so alles geviewt habt, weil ich glaube, ihr seid da erst am Anfang.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein weites Feld. Wie gesagt, da gibt es noch so viel zu erforschen und es kommen immer weiter neue Fragen auf. Also da kann man noch unglaublich viel machen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, also ich halte das dieses Thema sowieso für einen nicht endenden Lernprozess.
Ja.
Man lernt immer irgendwas dazu.
Aber das ist so wie diese Sendung, also passt das wunderbar zusammen und wir müssen auf jeden Fall wieder was machen und wir bleiben eben in Kontakt und ja, freut mich. Danke für den heutigen Abend und noch viel Erfolg bei eurer Arbeit und bin dann schon sehr gespannt auf alles Weitere.
Alles klar, schönen Abend noch.
Okay, danke. Tschüss.
Danke für die Sendung.
Tschüss. Ja, bitte gerne. Danke fürs Kommen. Ja, Remote Viewing, ein meiner Meinung nach wirklich sehr spannendes Thema. Es gab da noch nie eine dezidierte Sendung dazu und die Gelegenheit hat sich jetzt ergeben mit den beiden jungen Viewern und ja, ist schon sehr spannend, wie ich finde. Und wie gesagt, es wird da sicherlich noch weitere Sendungen dazu geben, auch mit diesen beiden Gästen, denn ich denke, da kommt noch einiges auf die beiden zu und auf uns. Okay. Das nächste Mal Crop FM am 17. Juni 2011. Bernhard Reicher und Jörg Vogeltanz über das Pantherion. Reality is debatable. Und wir debattieren darüber am 17.06. in zwei Wochen nicht ganz. Dann wieder am Freitagabend um 19 Uhr als reguläre Helsinki-Ausgabe auch terrestrisch in Graz zu empfangen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
It started in a valley with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding startled the baboo. We begged for happy endings. What would happen? I didn't hear you say.